herzlich willkommen wieder hier beim Sternentor mit Clemens. Ihr kennt mich vielleicht von meinem anderen Serienpodcast Erfolge. Und auch dabei ist
der Thomas und ihr kennt mich vielleicht von der dritten Macht.
Genau. Jo, bevor wir starten, habt ihr vielleicht mitbekommen auf Twitter oder auch nicht. Ich hatte einen kleineren Arbeitsunfall, bin also beim Fußballspielen umgeknickt. Ja, kann ich nicht weiterempfehlen, macht das nicht. Ich muss jetzt so eine komische Orthese tragen, einen Monat lang und also auch 2 Wochen, wenn ich schlafe. Das ist dann ein bisschen nervender. So habe ich mich eigentlich dran gewöhnt, aber ist irgendwie ungewohnt, sowas am Bein immer zu haben.
Wie spielt man denn Fußball in Zeiten vom Lockdown?
Ja, auf der Arbeit. Ja, gehört zu meinem Berufsfeld, spielen. Okay. Genau, deshalb, und da bin ich halt umgeknickt, irgend so ein Loch oder was weiß ich. Ja, war schon schmerzhaft, aber hatte ich auch schon andere Sachen, wo ich damals Rennsteig gelaufen bin, also gewandert. Da bin ich am letzten Tag 50 Kilometer gelaufen und da waren ordentliche Blasen. Das hat noch mehr weh getan. Aber ja, also ich war auch im Klinikum natürlich dann, aber erst am nächsten Tag. Und also ich dachte irgendwie, die haben da Besseres zu tun, als da sich einen Fuß anzugucken. Aber ja, bin dann doch lieber hingegangen.
Sport ist Mord, Sport ist Mord. Ja. Ich hatte dir ja bei Twitter die Geschichte von meinem Klassenkameraden geschrieben.
Genau.
Und auch Wandern ist nicht so. Ich hatte vor Jahren auch Probleme mit den Knien und wir haben auch, ich habe ja damals in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und ehrenamtlich. Ich habe eine Wanderung rausgesucht, die war dann ein bisschen länger und irgendwann konnte ich meine Knie nicht mehr beugen. Das war auch sehr geil. Dann schlurfst du dann wie so ein Zombie durch die Gegend und dann übernachtest du in so einer Jugendherberge und liegst unten in den Betten, dann kannst du da kaum rein, weißt du, dann musst du dich oben festhalten und irgendwie dieses Bett buchst.
Irgendwie reinrollen.
Weil du dich nicht mehr hinknien kannst, also nicht mehr in die Knie gehen kannst, auch übel.
Also Leute, achtet immer auf den Boden, wenn ihr Sport macht. Man verschwindet da immer mal in Löchern. Ja, dann zum Feedback, beziehungsweise ja, diesen ganzen Kram wisst ihr ja Bescheid. Und zwar eine kleine Korrektur. Also anscheinend gibt es doch hier Guault-Plüschtiere. Mega teuer, wie ich finde, aber vielen Dank an den Hinweis an Uwe Kaspari von Chef Fontaine, der uns das getwittert hat.
Genau, irgendjemand hat sich die Mühe gemacht und hat die selber hergestellt. Gibt's bei Etsy. Ich denke, den Link können wir auch in die Shownotes packen.
Aber ist wirklich, ich glaube, so 60 oder 70 Euro waren das, ist schon, ja, ordentlich.
Ja, okay, wenn du überlegst, was du heutzutage für so ein Steiftier bezahlst, das ist schon ähnlich. Na, und das ist ja auch handgemacht, nicht industriell gefertigt. Ja, also genau. Das ist jetzt schon ein fairer Preis.
Von Apophis selbstgemachte. Ja, genau, dann hat uns noch auf Twitter, also jetzt feedbackmäßig sind wir nur auf Twitter dieses Mal unterwegs, ist aber auch nicht schlimm. Oliver Glasner, also @revilo79 vom Akte X Cast hat uns geschrieben, ja, mea culpa, verzeiht mir, gelobe Besserung, denn die hatten sich ja irgendwie unterhalten, wie wir denn heißen und irgendwie Potzi oder so, oder ja, und aber er wusste es eigentlich, entschuldigt er sich für seinen Kollegen mit, aber ist ja alles im grünen Bereich.
Potzi. An der Stelle. Potzi klingt so ein bisschen wie Fonsi. Ist das nicht so eine Figur in der Sesamstraße oder so?
Das könnte sein, ja. Potzi könnte auch ein Kuscheltier sein, finde ich. Klingt so, ne? Und weiter hat er uns noch einen Tweet geschickt, auch an Chef Fontaine, glaube ich, mit dem Video von Christopher Judge, dass er eben in MacGyver aktiv war.
Stimmt, hatte das, glaube ich, auch. Ja, das hattest du verlinkt. Ist mir überhaupt nicht bewusst. Also ich kenne die Folge, ne, so im Nachgang, ja, das kommt einem bekannt vor. Christopher Judge als Schüler in irgendeiner Highschool.
Genau, mit einer interessanten Frisur auch.
Ja, er hat Haare. Wobei, das hat er später in Stargate ja auch.
Stimmt, ja. Also ich weiß nicht, vielleicht hatte ich es damals auch erwähnt, dass er da auch einen Auftritt hatte, aber wenn nicht, wisst ihr es jetzt, ja. Zu Die Macht der Weisen schrieb @scuggy3, kurzer Kommentar, with teeth bedeutet nicht mit Zähnen, es geht eher darum, dass es gefährlich ist, beziehungsweise sich wehren kann. Also eine kleine Korrektur von unserem aufmerksamen Hörer.
Ja, das ist die Bedeutung im Deutschen. Ja, aber es heißt halt wirklich im Englischen mit Zähnen, dass das gleichbedeutend ist, mit von wegen, es ist gefährlich, ne? Na, was ich weiß, sagst du ja auch im Deutschen, also von wegen, dann, dass das Ding hat Zähne oder irgendwie sowas, ne? Also klar, der Sinn dahinter ist schon, es ist gefährlich, aber
nur die Wortbedeutung.
Genau, die Wortbedeutung ist schon von wegen, es hat Zähne, also, ne? ist es beides korrekt, ne? Klar, natürlich. Der Sinn dahinter ist, es ist gefährlich. Das haben sie in der deutschen Variante ja auch irgendwie gesagt. Im Englischen ist es halt with teeth und das heißt, es hat Zähne. Man hätte es auch einfach so machen können. Aber ist egal. Ja. Es ist beides korrekt, ne? Das eine ist sinnbildlich, das andere wörtlich.
Im Vorfeld dieser Folge äußerte unser Hörer Markus @neumondschaf Bedenken, dass wir dieses Mal auf weniger Details eingehen, weil du hattest ja getwittert, dass du dir sehr viele Notizen gemacht hast und dann habe ich eben gesagt, auch geschrieben, okay, dann rede ich einfach weniger, aber keine Angst, der Podcast dauert, solange wie er eben dauert und wenn es länger ist, wird es länger. Man kann ihn ja auch dann, falls Zeitmangel besteht, in 1,2-facher Geschwindigkeit anhören, ne? Ja, geht ja auch.
Mach ich auch, ne? Das ist dir dann durchaus auch angebracht, ne? Also ich habe ja schon den Hashtag 6-Stunden-Podcast rausgehauen. Ich glaube, so schlimm wird's nicht, aber...
Na, denke ich auch nicht. Jetzt können wir auch, das war's eigentlich, im Feedback-Bereich zur neuen Folge kommen. Das ist die Folge 10 und heißt Die Qualen des Tantalus und im Englischen auch The Tournament of Tantalus. Also dieses Mal keine merkwürdige deutsche Übersetzung, ne? Wie so oft.
Ja, was willst du da auch machen? Ne? Also von die Qualen des Tantalus sind ist halt ein feststehender Begriff aus der Mythologie.
Genau. Kann man was mit anfangen. Zu den Einschaltquoten, die letzte Folge im Reich des Donnergottes war das ja, hatte 2,10 Millionen Zuschauer, also 14,5% Sendeanteil. Heute etwas niedriger, 1,9 Millionen, 13,8%. Aber ist ja auch nicht schlimm.
Ja, das Ganze kam am 10.03.99 in Deutschland.
Und 1,5 Jahre früher auf Showtime natürlich in den USA, am 3.10.97.
Ja, wir haben wieder die üblichen Verdächtigen. Jonathan Glasner, Brad Wright. Und wir haben diesmal einen Neuling. Wir haben nämlich jemanden, der es geschrieben hat. Das ist Robert C. Cooper. Genau. Und der wird jetzt auch bei Stargate weiterhin interessant sein, weil er hat unheimlich viel geschrieben. Ne? Er ist dann Co-Producer, Producer, Executive Producer, auch für Stargate Universe und Stargate Atlantis. Und was ich im Rahmen der Recherche dazu gesehen habe, es gibt sogar zu Stargate Universe eine Miniserie. Da wusste ich gar nichts von.
Okay.
Nennt sich SGU Kino. Also es geht um diese komischen fliegenden Dinger, die ich glaube, die werden Kino genannt, die dann um die Leute rumschwirren. Und dann gibt's dann immer so kurze, ich weiß nicht, 15 Minuten oder sowas. Hatte ich auch nur rein zufällig nur gesehen, kannte ich auch noch nicht.
Siehst du mal, da stoßen wir hier auf Neuigkeiten, die so versteckt sind.
Ja.
Regie Jonathan Glasner, heute hier mit seinem SG1 Regiedebüt. Woher könnte man ihn kennen? Natürlich Outer Limits, war irgendwie zu erwarten. Einige Folgen, ja, CSI New York und Miami und ist ja eher sonst auch als Producer und Writer bekannt und nicht so sehr als Regisseur, würde ich mal sagen.
Wobei Leute, die plötzlich was anderes machen, das haben wir ja auch in der letzten Discovery-Folge, in der vorletzten mittlerweile. Ne? Also gewisse Leute, die dann Giorgio interviewt haben, die sind sonst eher hinter der Kamera zu finden, aber ja, warum nicht?
Ja, dann war das zu diesen harten Fakten und wir können eigentlich dann einsteigen, oder?
Ja.
Ja, also wir sind im Torraum und zwar in Rückblende oder Vergangenheit, also 1945, da sind Wissenschaftler und Soldaten eben im Torraum und zwei Männer sind da so auf Leitern am Stargate, versuchen es wohl manuell zu betätigen und drehen den Ring und der Professor Langford ist auch dort, gibt da Anwesenheit ist klar. Ja. Gibt da Anweisungen?
Dieser Langford, das ist der Vater von Catherine, die kennen wir ja. Das ist die Daniel Jackson halt die Infos gegeben hat zum Gate, ne, zu den Ausgrabungen und so. Da kommen wir gleich drauf, um die junge Catherine. Der Langford wird gespielt von Duncan Fraser. Und hier haben wir wieder auch Outer Limits. Wir haben nämlich, der gute Mann hat mitgespielt in zwei Folgen Outer Limits. In einer Folge MacGyver, also man kannte sich schon. Eine Folge Akte X, dreimal Highlander, einmal sogar ein X-Faktor und viel, viel mehr. Also die Liste ist ewig lang, wo der mitgespielt hat. Jetzt nichts Großes, aber immer mal wieder überall, gefühlt in jedem zweiten amerikanischen Serie.
Und genau, der meint irgendwie Stopp, gibt da seine Anweisungen, dreht sich dann um zu einem anderen Wissenschaftler, nickt dem zu und der wendet sich an andere Männer noch. Der Wissenschaftler meint laden und die Soldaten legen dann so einen Schalter um. Das erste Chevron ist aktiviert. Ja, Langford meint hier Sperre entsichern, macht da eine Armbewegung, drehen und die schwere Arbeit da geht weiter. Ein Soldat zeichnet die ganze Aktion dann mit einer Kamera auch auf. Ja, und langsam wird das Bild schwarz-weiß und wir kommen wieder in die Realität, in die jetzige Zeit.
Genau, man sieht halt Daniel Jackson, der sich über einen alten Filmprojektor halt diesen Film aus 1945 anschaut. Ja, Jack kommt dazu und beschwert sich darüber, dass man längst bei irgendeiner Tauglichkeitsprüfung sein sollte. Daniel schaut aber weiter sich das Bild an und er wird noch suchen, er wird kommen und er will noch aber noch das Ende sehen. Und Neil stellt dann auch halt fest, ne, dass er besessen irgendwie von diesem Film ist und Daniel erklärt ihm dann halt ein paar Worte darüber. Ne, 1945 wurden Experimente am Stargate durchgeführt. Ne, das sei schon sehr faszinierend, aber O'Neill interessiert sich dafür nicht. Ne, er weiß halt, wie das Stargate funktioniert, also so what, ne? Wir haben heutzutage andere Technologie, also sich da irgendwelche Sachen an. Na, ist egal. Ja, O'Neill, ja, nichts begeistert mich mehr als eine hübsche Pannenserie und denn ja, hey, hier, die drehen das Tor mechanisch und man sieht dann halt auch den Film weiter, einer der Soldaten klettert da in so einem Gerüst am Stargate hoch und Daniel, wow, unglaublich, unglaublich. Ich denke, hey, ja, schön, ne? Also die drehen das Ding, ja, ist egal. Die haben aber auch, hier bei Daniel, ne, er sagt im Deutschen, ist das zu fassen, die drehen das Tor mechanisch und die sagten im Englischen, ist der Satz, sind die zwei Sätze genau verdreht. Er sagt nämlich okay. Als letztes, for God's sake. Na, also, ich habe keine Ahnung, warum sie da... Also, das ist ja schon häufiger in Stargate mal passiert, dass sie mal einfach so einen Satz oder zwei Sätze dann gegeneinander austauschen. Okay, Lippensynchron ist for God's sake mit mechanisch oder ist das zu fassen? Beides nicht. Also man hätte es auch so lassen können.
Lassen können, ja.
Egal. Und hier erkundigt sich, wie oft Daniel denn schon diese Aufzeichnung angesehen hätte. Und Daniel geht da irgendwie gar nicht so drauf ein. Er sagt dann, in den Akten gibt es keinen Abschlussbericht, keine Wertung, keine Erklärung, warum sie damals aufgeben mussten. Und hier, ja, gibt bestimmt noch kistenweise Materialien. Das erinnert mich immer so an Indiana Jones, ne? Diese eine Halle, wo sie dann die Arche, wollte ich schon sagen. Die Bundeslade dann verstaut, eine Riesenhalle mit irgendeinem Zeug und.
Ja.
Aber Daniel sagt, nee, das Pentagon hätte behauptet, das wäre alles und O'Neill dann, supergeil, ich bitte Sie, das Pentagon hat schon ganze Länder verloren.
Das fand ich auch sehr gut, ja.
Das war wirklich gut. Ja, er fordert Daniel nochmal auf, ne, wir müssen los und er will dann den Raum verlassen. Er ergänzt dann auch, die Untersuchungen würden wohl 2 Tage dauern, die wollen uns wohl völlig durchchecken und sagt dann, ja, ironisch, das wäre so wundervoll. Ja, hier auch wieder im Englischen ein bisschen verschoben, er sagt nämlich nicht als wonderful ist nicht das letzte Wort. Er sagt wonderful tests. Also das letzte Wort ist tests, aber das haben sie hier auch wieder völlig verdreht und nur wunderbar, wonderful, das wäre halbwegs, aber ist egal. Auf dem Bildschirm sieht man dann jetzt, dass das Wurmloch etabliert wird und Daniel total überrascht. Und hier, Jack, schauen Sie mal und das und hier, hey, das ist doch unmöglich. Und Daniel, nee, scheinbar nicht. Wie kann das sein? Warum hat uns das niemand gesagt? Wieso haben sie die Forschung gestoppt, wenn sie es geschafft haben, das Tor in Betrieb zu nehmen? Wir sehen dann einen Mann. Man kennt solche Szenen vielleicht so aus so alten Schifffahrtsfilmen. Ne? So ein Typ in so einem altmodischen Taucheranzug mit einem langen, langen Schlauch dran. Ja, der Schlauch wird halt am Helm befestigt und dieser Mensch geht dann langsam zum Stargate hinauf und verschwindet dann auch durch das Wurmloch. Das Wurmloch löst sich aber relativ zackig auf und der Schlauch fällt zu Boden. Und ich mir dann denke, hä? Wieso? Also, ne, dass da geht, dass das nach irgendwie gerade nach Übertritt 2-3 Sekunden später dann zugeht, ist irgendwie
ungewöhnlich.
Ist irgendwie ungewöhnlich. Und vor allen Dingen, wir haben uns ja auch schon drüber unterhalten, was passiert denn überhaupt, ne? Also wegen, wie denn so ein Stargate funktioniert. Das widerspricht dann unserer Theorie irgendwie, weil er geht ja durch. Es ist noch nicht alles durch, weil
genau.
Der Schlauch hängt noch raus.
Da ist noch Materie. Ja.
Ich weiß nicht. Also auf dem Weg schließt, normalerweise bleibt das Gate ja so lange offen, wie wieder
irgendwas
Sachen durchgeht.
Da
das haben wir ja später auch mit gewissen Partikelwaffen, die da durchgeballert werden. Also das ist schon irgendwie merkwürdig. Aber keine Ahnung, das Stargate scheint, weiß nicht, vielleicht zu wenig Energie oder so, ich weiß es nicht.
Wer weiß.
Na, auf jeden Fall, der Schlauch wird abgeschnitten und fällt zu Boden und O'Neill. Oh, großer Gott. Und wir kommen zum Intro und zu einer neuen Szene.
Genau, wir sind in Catherines Haus, also Catherine Langford. Ein Fahrer einer Limousine, da hält er dort ein zweistöckiges Haus und sie öffnet die Haustür, wird auch bereits erwartet von Martha, dem Hausmädchen. Ja, sagt Hallo und die Martha meint, ja, Miss Langford, in der Küche wartet ein junger Mann auf sie. Und
hier muss ich kurz, ne, wenn wir schon die Charaktere sehen. Catherine wird, also die ältere Catherine ist eine andere Darstellerin als im Film. Sie haben nicht dieselbe genommen. In dem Fall ist es Elizabeth Hoffman. Sie hat einmal im A-Team mitgespielt, einmal in Das fliegende Auge. Sie hat in der TNG-Folge The Prince als Premier Bhavani gespielt. Sie hat fünfmal in Matlock als Judge Mary Russell gespielt und hat durchaus in den 80er, 90er noch ein paar andere Sachen gemacht. Und die Martha ist Sheila McGill. Ich hoffe, das ist richtig. M-E-G-I-L-L, also McGill. Und hier haben wir auch wieder ein paar Sachen, die einem bekannt vorkommen. Sie hat in MacGyver mitgespielt in einer Folge. Sie hat in der Ace-Miniserie, also hier so eine Verfilmung von Stephen King, hat sie mitgespielt. Es gibt eine Serie zu Bill und Ted.
Okay.
Bill und Teds irre Abenteuer hat sie in einer Folge mitgespielt. Sie hat in zwei Folgen Sliders mitgespielt. Es gibt so Police Academy, eine Serie. Da hat sie mitgespielt und viel mehr. Also die hat noch, also immer das kleine Rollen, aber man hat die vielleicht irgendwo das ein oder andere Mal schon gesehen.
Ja, auf jeden Fall, Catherine fragt dann erstmal, ja, wieso lässt du denn hier einen fremden Mann in mein Haus? Sie meint dann, ja, sorry. Aber er meinte, er kennt sie. Also so schnell kommt man in Häuser. Die Catherine geht in die Küche und bleibt dort erstaunt stehen. Ja, mein Gott. Und es ist Daniel, der dort eben steht, schaut sich da etwas an und meint, ja, guten Tag, macht dir hoffentlich nichts aus.
Ja, das ist wieder auch die deutsche Übersetzung, die einfach doof ist. Ne? Also von wegen, es macht ihnen, also die duzen sich auf jeden Fall, die umarmen sich. Klar. Also völliger Quatsch und vor allen Dingen auch geil. Sie haben Hello mit guten Tag übersetzt. Ich denke, hallo? Das könnte so einfach sein, aber nein.
Ja, es wäre zu einfach. Ja, die müssen ja auch Arbeit haben.
Ja.
Und ja, Catherine geht eben mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu und ja, seit wann sind sie wieder zurück? Und sie umarmen sich erstmal. Warum sind die zurückgekehrt, fragt Catherine. Sie wollte doch hier Abby dürfen nicht verlassen.
Ja, hier haben wir auch wieder im Englischen total was anderes. Ne? Also warum sind sie zurückgekehrt? Der Satz, sie wollten Abydos doch nicht mehr verlassen, sagt sie im Englischen. Colonel O'Neill said you stayed at Abydos.
Okay.
Also schon, die haben schon wieder, also wegen, dass man wirklich Worte wie Abydos, einen Eigennamen, den man ja wirklich eins zu eins übersetzt, plötzlich irgendwo ganz anders im. Also ich glaube, hier in der Folge sind auch nochmal so Sachen, dass der Satz relativ kurz ist, im Englischen relativ lang, wo ich mir dann denke, hey, wo kriegen sie denn jetzt diese Lippenbewegung her? Die haben doch schon längst die Klappe gehalten.
Ja, Daniel geht eben darauf ein, dass die Catherine noch dieses Amulett trägt. Sie nimmt es kurz in die Hand. Daniel hatte ihr es ja geschenkt. Ja, natürlich, ich würde es niemals ablegen, meint sie. Und sie weicht meiner Frage aus. Was ist los? Daniel sieht etwas bedrückt aus. Und jetzt gibt's schon wieder einen Szenenwechsel.
Das ist aber auch cool, dass sie direkt, ne, direkt darauf eingeht. Manchmal haben wir ja wirklich so zwei, drei Mal, bis irgendjemanden auffällt hier, dass da irgendwie der Frage ausgewichen wird. Aber hier direkt, ne, er geht nicht direkt darauf ein und so, oh, sie verbergen mir was. Wir sind wieder im Besprechungsraum vom Stargate Center. Wir sehen ganz, ganz viele Kisten und Boxen auf einem großen Tisch. Ne? Die haben die bestimmt aus diesem Lager, wovon wir drüber aus dem Indiana Jones Lager geholt. Steht überall Top Secret drauf, Plaketten und Property of the US Air Force.
Ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwie eingeblendet wurde. Also bei mir wurde so ein Text noch eingeblendet oder Geheimhaltung aufgehoben. Also anscheinend ist es so alt, dass es freigegeben wurde.
Da steht auf den Sachen drauf. Ne? Also vermutlich ist das dann einfach nur der deutsche Untertitel, weil du hast ja auf Deutsch geguckt. Jack hat neben Daniel Platz genommen und man geht irgendwie alles durch. Und der General Hammond betritt den Raum, scheint ein bisschen erregt zu sein und sagt dann, Colonel O'Neill, Dr. Jackson hätte heute Morgen SG-4 instruieren sollen. Er ist nicht da und reagiert nicht auf unsere Anrufe. Wissen Sie, wo er sein könnte? Jack, ja, keine Ahnung, Sir. Hammond guckt ihn ein bisschen skeptisch an. Das ist auch so, ich habe keine Ahnung. I haven't seen him for a while. Also das ist auch wieder so eine, das Sir taucht überhaupt nicht auf. Ne? Also der Satz ist auch im Deutschen, im Englischen deutlich länger. Also hier haben sie es mal andersrum gemacht. Ja, egal. Hammond geht auf jeden Fall und wir kriegen einen Szenenwechsel.
Wir sind wieder in Catherines Haus. Verärgert läuft sie dort in der Küche, also zum Esszimmer dann. Und Daniel folgt ihr und meint dann, ja, Catherine, ich konnte es Ihnen unmöglich sagen. Und sie fragt natürlich, ja, warum? Daniel, ja, mir wurde das untersagt. Es ist streng geheim, Sie wissen doch hier. Und sie meint, ja, seit wann sind Sie ein schlichter Befehlsempfänger der Armee?
Ja, also, im Englischen ist es ein bisschen anders. Da steht da Upstanding Member of the Military. Also von wegen ein aufrechter Teilnehmer, also ne, ein aufrechtes Mitglied des Militärs.
Ja.
Aber auch geil, ne, die Diskussion hier, Kevin, ich konnte es Ihnen unmöglich sagen. Ja, hey, du hast es doch gerade gesagt, du weißt es doch gerade mal seit einer Stunde gefühlt. Also ist ja jetzt nicht so, als hättest du da ewig in 3 Tage ein Geheimnis irgendwie mit dir rumgetragen. Ja. Und jetzt kommt das raus und sie ist sickig, das ist gerade erst aufgetaucht.
Und Daniel auch, ja, ich bin deshalb hier. Und Catherine meint, ja, ich mache Ihnen eine Tasse Tee und dann können Sie hier zum Stargate-Kommando zurückkehren. Tausende Stargates oder Planeten besuchen. Hätte niemand gedacht, dass mich das interessieren würde. Also ist immer noch, ja, pisst, sag ich mal. Und Daniel dann, ja, ich bin doch hier deshalb hergekommen. Und sie bohrt weiter in der Runde. Ja, aber 6 Monate später hätten sie auch früher machen können, ne?
Ja, okay, hier muss ich dann sagen, habe ich mich dann gerade durch das Transkript irreleiten lassen. Es geht natürlich um das Stargate, um den Betrieb des Stargates und nicht um das, was da gerade vorgefallen ist.
Ja, sie hätten mir erzählen können, dass 1945 bereits eine Expedition erfolgreich war, kontert Daniel. Dann sieht sie sehr geschafft aus, die Catherine. Ja, mein Vater war der Leiter damals von dieser Forschungsgruppe, hatten wir ja auch eben in diesem Einspieler gesehen. Ja, eigentlich wussten sie damals noch gar nicht, was es war, ergänzt sie. Aber Präsident Roosevelt war eben wie sie sehr neugierig. Erst dachte man, das Sternentor wäre eine Waffe oder könnte so eingesetzt werden. Aber das war es nicht und woher wussten sie davon?
Hier ist eine Übersetzung, fand ich super geil. Das heißt ja, mein Vater war mit der Forschungsgruppe, die mit den Arbeiten am Sternentor vertraut waren. Und das Waren haben sie dann da hinten, sie haben den Satz extra so gestellt, damit das Waren auf War passt, weil sie sagte im Englischen,
oh Gott.
Mein Vater war der Leiter der Forschungsgruppe, die am Stargate während des Krieges, ne? During the War. Und dann haben sie Waren raus.
Ach so, geil. Ja, weißt du, ähnlich klingt. Geil. Sind irgendwie opportunistisch drauf, gerade die Übersetzer, ja. Ja, genau. Catherine Langford erwähnt ja, dass diese Experimente am Tor 45 gemacht wurden und man dachte, ja, könnte eine Waffe sein, was darauf hindeutet, dass eben sie für den Einsatz der Atombombe gegen Japan möglicherweise da stattfand oder genutzt werden sollte. Kleiner historischer Einschub. Und Daniel meint weiterhin, ja, das Pentagon hat das Material jetzt freigegeben. Man fand da ein paar Kisten mit Akten, ja, auch Filme über die alten Experimente und hat sie uns geschickt.
Genau.
Schon so, ja.
Also wegen dieser, du hattest ja gerade auch die Einblendung erwähnt, ne, mit dem von wegen hier freigegeben oder Geheimhaltung aufgegeben, aufgehoben oder sowas, was natürlich totaler Mist ist. Also warum sollte man sowas freigeben? Ja. Na, also dann könnte ja jeder hin zum Kunst, ne? Also, wir haben ein Sternentor 1945 gefunden. Da denkt natürlich, wenn man sowas freigibt, natürlich heutzutage keiner dran, dass man sowas vielleicht immer noch hätte.
Daniel meinte, ja, waren Sie nicht hier an der Forschung beteiligt? Catherine leicht abfällt, ja, damals hatte das Militär keine Verwendung für ein 21-jähriges Mädchen und da bin ich auch drüber gestolpert. Du wahrscheinlich auch, oder? Weil im Film von Emmerich war sie nicht 21, sondern 11, 12 Jahre. Also wir sind hier an einem Zeitkonstrukt, was so absolut nicht hinhauen kann. Also 10 Jahre fehlen. Ich weiß nicht, wo die hin sind.
Nee.
Müssen wir suchen.
Nee. Das ist durchaus korrekt, weil ihr Vater hat die Ausgrabung geleitet und damals war sie 10, 11.
Genau.
Und die Untersuchungen mit dem Stargate werden deutlich später nach der Ausgrabung stattgefunden haben.
Also ich hatte es auch so als Fehler gefunden, ich kann es ja trotzdem mal vorlesen. Catherine behauptete, sie sei 45 ein 21-jähriges Mädchen gewesen. Das sei unplausibel. Damit wäre sie 1923 oder 24 geboren worden, sodass sie erst 4 oder 5 Jahre alt gewesen wäre, als das Stargate 1928 in Gizeh gefunden wurde. Aber die junge Schauspielerin damals, Kelly Wint, falls man, oder Weint, V-I-N-T, war damals 11 oder 12 Jahre alt, als das gefilmt wurde. Und dann habe ich da noch was zugefunden, das eben diesen Kontinuitätsfehler erklären könnte, auf verschiedene Weisen. Und zwar könnte es sein, dass sich die ältere Frau in ihrem Gespräch mit Daniel einfach ja falsch erinnert oder sich falsch unklar ausdrückt. Oder sie hat vielleicht nicht an 45 gedacht, sondern ja einige Jahre später in den 1930er Jahren, als eben die Beteiligung der US-Regierung am Stargate-Forschungsprojekt zum ersten Mal begann.
Also von wegen, dass es eine Diskrepanz gibt von der Zeit her, vom Finden des Stargates bis zu den Forschungen, ist mir klar, aber wenn du jetzt sowas hast mit von wegen, sie hätte damals 4, 5 sein müssen und war dann irgendwie 10 bei der Ausgrabung, das ist natürlich schon eine deutliche Diskrepanz.
Ich nehme die Serie trotzdem in Schutz, denn das machen, glaube ich, viele Serien, wobei nicht so gravierend. Also in anderen Serien ist es ist so, Star Trek, Next Generation zum Beispiel hier, dass dann Kinder ja mal so 2-3 Jahre älter sind. Und ja, mein Vater hatte auch keine Verwendung für mich, sagt sie noch, also das Militär und ihr Vater. Ich weiß auch nur das, was mir damals zufällig durch Ernest, also was ich durch diesen Ernest aufgeschnappt habe. Und Daniel fragt zu Recht nach, ja, wer ist denn Ernest? Catherine schaut zum Termin, wollte ich sagen, zum Kabin. Wir befinden uns in einem neuen Flashback.
Wir sehen einen jungen Ernest, der wird gespielt von Paul McGillen. Der hat mitgespielt einmal in Sliders, in 2 Folgen Akte X, einmal in Smallville, einmal in der Twilight Zone. In Stargate Atlantis kennt man ihn natürlich als Carson Beckett.
Ja.
Im Star Trek Reboot von 2009 hat er mitgespielt. Der hat in 2 Folgen Supernatural mitgespielt, 2-mal Once Upon a Time und wirklich viel, 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 viel mehr. Also ich habe hier mir 3 Fauste aufgeschrieben. Also die Liste ist wirklich ewig lang. Er und die junge Catherine, die wird gespielt von Nancy Hillis. Die hat ein paar kleinere Rollen gespielt. In zum Beispiel Der Spion, der aus der Highschool kam. Erbarmungslos gejagt. Gejagt, das zweite Gesicht. Und wie gesagt, noch ein paar kleinere Sachen dabei. Also nichts.
Sagt mir alles nichts.
Nennt mir auch nichts.
Ja.
Ja, und die beiden unterhalten sich, während Catherine ihm die Schulter massiert und Ernest erzählt dann gerade, als wir das 5. Symbol eingegeben hatten, erbebte die ganze Anlage, einer der Generatoren ist durch die Rückkopplung explodiert. Catherine ist davon aber jetzt wenig angetan, also im Gegensatz zum heute, wo sie ja vom Stargate wirklich fasziniert ist oder so, gehen hier da andere Sachen ihr durch den Kopf und sie fragt ihn, wirst du mit meinem Vater sprechen? Und Ernest dann, er war dabei, er weiß es. Catherine, nein, ich meinte von uns, also die beiden sind ein Paar und man weiß es wohl nicht. Und Ernest, ja, oh ja, oh ja, das würde er schon noch tun. Catherine, also die wechseln hier wirklich die Themen wie andere Leute die Unterhose. Ja, und dann Catherine, möglicherweise musste das geschehen. Ne? Also wir befinden uns jetzt wieder bei dem Stargate-Thema. Und Ernest hat das auch nicht so ganz auf dem Schirm. Ne? Was, fragt er. Catherine, der Ring, vielleicht braucht er diese Reaktion. Und Ernest, nee, das würde er nicht glauben. Catherine erzählt dann weiter, nehmt ihr Wechselstrom oder Gleichstrom, um ihn aufzuladen? Und Catherine dann, Ernest, ja, Wechselstrom. Und Catherine hat dann die Idee, das mit Gleichstrom zu versuchen, das würde verhindern, dass die Ladung in den Generator zurückfließt. Und du solltest mit meinem Vater reden. Was natürlich physikalisch völliger Mumpitz ist. Also der Strom fließt ja trotzdem. Also Wechselstrom hat ja nur den Vorteil, dass es hin und her wechselt, die Polarität. Das ist einmal in die eine Richtung und dann wieder zurück in die andere Richtung. Eher wäre das so die Überlegung von wegen, dass die Ladung eben nicht zurückfließt, weil du bewegst ja auf der einen Seite vor, dann auf der anderen Seite vor, also das ist ja nur so ein Hin- und Herbewegen. Also es passiert ja wirklich kein wirklicher Fluss, wie du es jetzt beim Gleichstrom hast, also es wäre genau andersrum physikalisch. Ja, Ernest verspricht das auf jeden Fall. Man lächelt sich an, küssen sich und der Flashback endet.
Zurück in der Gegenwart, Daniel fragt ja, dann wissen sie also nicht, dass die Regierung hier Unterlagen über diese Experimente aufbewahrt, aber hat er nicht gerade gesagt, ihm wurde das ganze Zeug zugeschickt, also, naja, egal.
Nein, aus dem Pentagon. Haben das angefordert und irgendwie muss es ja dahin.
Und Catherine dann, ja, ich hatte die Aufzeichnungen meines Vaters, er sagte, das wäre alles, was sie hätten. Sie steht dann auf und geht wieder zu ihrem Tee und, ja, wissen Sie, an wie vielen Regierungen ich Gesuche schicken musste, damit das Programm wieder anlaufen konnte? 40 Jahre waren vergangen, alle Informationen als, ja, geheim eingestuft und eben nicht zugänglich. Ich habe nie um irgendwelche Unterlagen gebeten, weil ich dachte, ich hätte alle. General West hatte sie mir angeboten und kannte mich wahrscheinlich nicht. Nicht angeboten, Entschuldigung. Und Daniel, ja. Dann wissen sie also nicht, dass das Tor 1945 in Betrieb genommen wurde. Und sie wirbelt ruckartig herum und meint, was? Und dann gibt's wieder ein Flashback.
Ein Glück ist bei Catherines Erzählung ja diese Zeitangabe dran, ne? 40 Jahre waren vergangen oder so, weil ansonsten wissen sie an wie viele Regierungen, weißt du, das klingt so. Auch den Russen habe ich es angeboten, den
Chinesen. Ja, hier Iran, Russen, alle, die es wollten.
Ja, Flashback. Wir sind wieder in der Vergangenheit. Ernest und Catherines Vater sitzen gemeinsam an einem Tisch und da liegen Bücher herum und Ernest schreibt irgendwas auf. Ernest dann, es muss über 100 Millionen Kombinationen geben. Das hatte ich jetzt nicht ausgerechnet. Wie viele Zeichen gibt's auf dem Stargate?
Keine Ahnung.
Es gibt, wie viel gibt es? Weißt du das zufällig?
Nee, gerade nicht.
Warte, lass mich mal schätzen. 5, ja, so um die 20. Das sind ja dann 20 hoch 6, da. Das ist schon eine Zahl. Ja, es müsste halt 100 Millionen, über 100 Millionen mögliche Kombinationen geben, wenn es so eine Art Kombinationsschloss ist. Achso, hier haben wir es auch. 35 hoch 6. Ich kann das gerade mal eingeben. Was haben wir denn da? 35 hoch 6. Was hat er gesagt? Mehr über als 100 Millionen? Ja, es sind 1,8 Milliarden.
Ah ja, gut.
Ja, aber die haben es hier eh nicht so genau mit Zahlen. Da komme ich nämlich nachher massiv drauf. Wir hatten es gerade mit der Zeit, jetzt haben wir es mit 100 Millionen, ist natürlich was anderes als 1,8 Milliarden. Genau, Lenkfahrt dann, wie soll ich das verstehen? Und Ernest, es sind keine Kombinationen, es sind Bestimmungsorte und wir haben soeben eine entdeckt.
Und hier muss ich kurz einhaken, und zwar habe ich da einen Fehler gefunden, also mir selber ist es natürlich nicht aufgefallen, das sind so kleine Mini-Details. In dieser Rückblende von 45 erzählt ja hier der junge Linfield dem alten Lenkfort, dass die Stargate-Symbole kein Zahlenschloss sind, habt ihr eben gehört, sondern Zielsymbole. Und zu diesem Zeitpunkt zündet sich Lenkfort eine Pfeife mit einem Nimrod-Pfeifenfeuerzeug an. Aber 1945, also das war 2 Jahre bevor Ashley Ward Inc. es patentieren ließ, denn das gab es da also noch nicht und bis Mitte der 60er Jahre wurden von diesen Nimrod-Feuerzeugen etwa 1 Million verkauft. Also gab es da jetzt noch nicht so, diese Feuerzeuge.
Das musst du anders sehen. Das muss ja nicht unbedingt ein Fehler sein. Nur weil 2 Jahre später erst das Patent angemeldet ist, vielleicht kennt er diesen Mr. Watt. Er hat dann Probeexemplar gekriegt. Ne?
Geschenk. Ist auch möglich.
Ja. Sie sagen, kommen so Sachen drauf, die ganzen Seilschaften. Ja, Lenkfort, Tor zum Himmel kann alle möglichen Bedeutungen haben. Das könnte auch bedeuten, dass jeder, der da durchgeht, sterben wird. Das ist natürlich eine coole Bedeutung. Vor allem, wenn man dann hinterher dann irgendwelche Leute dann da durchschickt, das ist schon geil. Oder könnten alle Leute sterben. Geh einfach mal, geh einfach mal.
Geh mal, schau dich mal um.
Ja, vielleicht wusste er das auch von seiner Tochter und Ernest war da eine billige Methode, ihn loszuwerden. weil er ihn nicht mag oder so.
So kommt's raus.
Du als Schwiegersohn, nee.
Den nehme ich nicht, nee.
Ja, die junge Catherine betritt den Raum und hier der Tee hat den vermutlich aus der Zukunft mitgebracht. Lenkfort, ja, das wäre doch möglich. Catherine stellt das ab und schaut Ernest auffordernd an. Also, ja, Lenkfort dann aber, Catherine, wir haben ein Hausmädchen. Und Catherine, ja, ich mache das gerne. Und sie nickt dann, wie es Frauen das so gerne dann machen mit ihrem Mann oder mit ihrem Freund. Ne? So eine energische Kopfbewegung, damit Ernest endlich die Klappe aufmacht und als ihr Vater dann rüberguckt und lässt sie die Männer wieder alleine und Ernest ist wird nervöser. Lenkfort, er lächelt, also im Transcript steht aber Lenkfort lächelt nur, also in meinen Augen, er lächelt so wissend. Also vermutlich ist das keine Überraschung.
Nee, wahrscheinlich nicht.
Und damit endet der Flashback.
Und nun macht das auch Catherine, sie wirft 2 Stückchen Zucker in ihren Tee, also zurück hier in der Gegenwart und meint, nee, hier, das wusste ich nicht, dass das Tor schon genutzt wurde. Mein Vater hat mir das eben nicht erzählt. Auch in seinen Aufzeichnungen war da nichts zu finden von. Daniel meint, ja, dann möchte ich es Ihnen gerne mal zeigen.
Ja, hier, Daniel, also wäre er Mitglied des Militärs, hätte er dann vor einem Erschießungskommando gelandet. Also einfach mal geheimes Regierungsmaterial
klauen. Genau, hier, wer will Infos haben, bitteschön. Ja. Er schiebt dann das Video in den Rekorder und sie sehen sich an. Daniel setzt sich dann aufs Sofa und meint, ja, hier, sehen Sie sich das an. Wir sehen dann Catherines Gesicht und ihre Augen werden vor Grauen immer größer und sie meint, oh Gott, also das ist die Oh-Gott-Folge, kann man ja mal mitzählen, das war das 3. Mal.
Ja, hier, da, wir sind ja willkommen beim Terry Pratchett-Podcast, wir reden über den Oh-Gott des Katzenjammers.
Ah ja, und den Mann, dem man diesen Helm da aufsetzte, das ist eben niemand anderes als dieser Ernest. Und wir sehen, wie er durch das Tor schreitet und das Wurmloch, hattest du vorhin auch erwähnt, dann zusammenbricht und der Schlauch, der vermutlich für den Sauerstoff zuständig ist, wird da dann abgetrennt.
Ja, muss ja Sauerstoff sein. Also Suppe werden sie da nicht durchpumpen.
Hier, Suppe.
Da müsste man schon Klößchen durchschicken von TKKG oder das, Brötchen von der Ferienbande. Der wird sich auch einen Suppenstrauch legen. Wobei, Homer Simpson hat das, glaube ich, auch schon mal gemacht. Der hat doch irgendwann auch in einer Folge, liegt er doch aus dem Bett und hat diesen riesen Schlauch und brüllt dann
das kann sein.
Gern Truthahn oder so.
Dann haben wir wieder ein Flashback. Die Flashback-Folge ist das
hier. Genau. Die junge Catherine und ihr Vater stehen im Esszimmer und Lenkfort, er druckt so ein bisschen rum und sagt dann, es hätte einen Unfall gegeben und sie weiß direkt, was Ambach ist. Und ihr Vater ergänzt auch, es wäre eine Explosion gewesen. Catherine hat vielleicht doch noch einen Rest Hoffnung, und fragt dann, Ernest, und Langford, es tut mir so leid, und sie beginnt zu weinen. Der Flashback endet und wir sind wieder in Catherines Wohnzimmer in der Gegenwart. Daniel fragt dann nochmal genau nach, ne, ob das dann jetzt der Typ, der durch das Tor gegangen ist, dann Ernest wäre, und sie stimmt dem zu, ihr Vater hätte sie wohl belogen, und ihr hat er damals erzählt, dass Ernest einen Unfall gehabt hätte, er wäre bei einer Explosion umgekommen. Genau, hier im Englischen ist es auch ein bisschen anders, ne? Daniel sagt, dann war also Ernest der Mann, der durch das Tor gegangen ist, the man, also wegen Ernest, der Name taucht erst am Ende auf, also völlig lippenasynchron. Okay. Im Englischen heißt der Satz nämlich, the man who went through the gate is Ernest. Also Ernest taucht ja als letztes Wort im Englischen
auf. Also umgetreten.
Ja. Genau. Genau, also das ist absolut wieder nicht lippensynchron. Also ich denke mal, da hätte man sich auch was Besseres einfallen.
Ja.
Ist egal. Daniel fragt danach, warum er das denn getan hätte. Ja, mal ganz ernsthaft, geheime Regierungsoperationen, da erweitert man doch nicht die eigene Tochter mit ein. Das,
nee,
also
eher weniger.
Warum Daniel da irgendwie so ein Spökes fragt, keine Ahnung.
Das ist sein Job.
Und Catherine dann, ja, vielleicht wollte er mir die Wahrheit ersparen. Ja, aber Daniel, wieso? Ja, Catherine, ich sollte wohl nicht erfahren, dass der Mann, den ich heiraten wollte, sein Leben riskierte, um durch das Tor zu gehen, ohne vorher mit mir darüber zu sprechen. Er hat seine Ideale, seine Arbeit vorgezogen. Ja, Daniel, ja, vermutlich hat er eher damit gerechnet, dass er zurückkehrt, nur weil wer rechnet schon damit, dass er durch in den Tod geht. Wobei, wir sind ja davon ausgegangen, dass jeder, der durch das Tor geht, im Himmel landet. Dann, das ist also... Naja, Catherine auf jeden Fall, er war so jung, so voller Leidenschaft und... wie Sie. Sie haben mich an ihn erinnert, als ich Sie das erste Mal sah. Ich wusste, dass Sie die Geheimnisse des Tores entdecken würden. Daniel spricht dann Catherine nochmal an und sagt dann, ja, hier, das dürfte er Ihnen auch nicht unbedingt zeigen. Und holt dann eine kleine Box raus und einen Umschlag daraus. Daniel nochmal, das unterliegt alles der Geheimhaltungspflicht. Aber jetzt, es ist ja irgendwie, im Englischen ist auch irgendwie nur die Kopie. Also von wegen, er sagt auch im Englischen, I shouldn't show you any of this. Also die Geheimhaltungspflicht wird da gar nicht erwähnt. Er gibt dir den Inhalt des Umschlages, da sind Bilder drin. Computervergrößerung von Filmaufnahmen. Es ist mir gelungen, die Symbole zu identifizieren, die eingestellt waren, als Ernest hindurchging. Und sie dann, nicht Evidos? Nee, sagt Daniel, das wäre ein anderer Planet mit ähnlichen Koordinaten und wir können dorthin gehen. Was auch ziemlich, ziemlich cool ist. Also bitte, wir haben gerade festgestellt, es gibt 1,8 Milliarden Kombinationen.
Ja.
Und jetzt haben die, genau, sie haben sich nicht an der Kartusche orientiert, weil mit der Kartusche hättest du dich ja nicht vertan, ne? Also von wegen, du hast die Kartusche vor dir, wähl die Zeichen an, machst du das. Gut. Das heißt, die haben aus 1,8 Milliarden zufällig eine Kombination gewählt, die ähnlich der Abydos-Kartusche ist und zufällig geht das Ding dann auch noch auf.
Ja, Glück gehabt.
Ja, okay.
Verdammt viel. Lotto gewinnen.
Ja, Szenenwechsel.
Wir gehen in das Stargate Center, in den Besprechungsraum. Daniel und Catherine stehen dort vor diesem großen Fenster, schauen dort hinunter auf das Stargate. Ja, vollkommen aufgebracht kommt Hammond hinein. Haben Sie vollkommen den Verstand verloren? Wer hat es Ihnen gestattet, geheime Informationen an Zivilisten weiterzugeben? Also ist zu Recht sauer. Ja, Daniel meint, ja, hier, bitte lassen Sie mich das erklären. Das ist ein ernster Verstoß für Hammond weiter aus gegen die Vorschriften. Man folgt Hammond zum Tisch und der meint, ja, es gibt Gründe für diese Vorschriften, Doktor. Sie glauben wohl, sie könnten sich, und Daniel fährt ihnen ins Wort. Nein, ich habe hier. Doch beide werden dann unterbrochen von Jack und Teal'c, die dort die Treppe heraufkommen. Und O'Neill, Catherine, alle wirbeln da herum. Lachen gibt Catherine Jack die Hand und meint, ja, hallo Jack. Und O'Neill weiter, ja, schön sie zu sehen. Ich hoffe, der General hat sie mit gebührendem Respekt empfangen. Hammond ist da natürlich nicht so begeistert, hat er eben ja auch ausgeführt. Catherine meint, ja, bis jetzt versuchte er noch General West zu übertreffen.
Ja, das ist natürlich kein Kompliment.
Noch einen kleinen Seitenhieb hier an den alten General. O'Neill meint, ja, er ist ein Teddybär. Auch gut, so seinen Vorgesetzten zu bezeichnen. Mutig. Hammond meint dann, Colonel, haben Sie Dr. Jackson gestattet, geheime Informationen an diese Zivilistin weiterzugeben? O'Neill verneint das. Ich hatte ihm ausdrücklich untersagt, zu ihr zu gehen. Der Shield zu Jack hinüber irritiert der Daniel. Ungeachtet der Tatsache, dass sie früher das Programm geleitet hat und wir den Großteil über das Wissen eben das Stargate verdanken, der Catherine und Hammond.
Ja, es ist merkwürdig, ja, dieser, ne, also von wegen Daniel schied ja wirklich ein bisschen leicht irritiert zu Jack rüber. Jedenfalls sieht das so aus, als ob Jack ihm das doch erlaubt hätte. Und dass er dann Rückzieher war.
Im Geheimen.
Also,
Vielleicht hat Jack so gemeint, ja, ich gucke nicht hin oder so.
Ja, dass er davon wusste, ist klar, es ging ja um die Erlaubnis. Also Jack wusste ja ganz genau, dass wo Daniel ist.
Genau. Ist ja auch nicht auf den Kopf gefallen. Hammond meint, mir ist durchaus klar, wer sie sind, Colonel, und Daniel weiterhin, ja, Catherine, das hier ist Teal'c. Teal'c, eben, das ist Catherine. Catherine streckt ihm dann die Hand entgegen und meint, ja, Daniel hat mir eine Menge von ihnen erzählt, es ist mir ein Vergnügen. Teal'c zur Begrüßung beugt leicht seinen Kopf. Hammond setzt sich dann wieder in seinen Sessel und meint, Colonel, ist Ihnen der Vorschlag bekannt, den Dr. Jackson uns unterbreitet hat? Wieder tauschen Daniel und Jack Blicke aus, bevor Jack mit dem Finger wedelt, auf ihn zeigt und sich dann setzt.
Das ist auch geil. Innerhalb einer Szene zu vergessen, wie die Szene anfängt. Weil Hammond ist ja wirklich reingestafft dazugekommen. Ne? Also wegen, es gab überhaupt gar keine Diskussion darüber. Jackson hat überhaupt noch gar keinen Vorschlag gemacht. Also das ist irgendwie merkwürdig.
Das haben die nicht gefilmt, das haben die vergessen.
Ja, das scheint mir so. Kostengründe. Ja. Oh Gott, wir haben 2 Minuten zu lang. Wir müssen irgendwas rausnehmen.
Feierabend und... Und ihr meint, ja, da werden sie noch etwas Überzeugungsarbeit leisten müssen. Daniel dann weiter, ja, der Mann, der eben 45 durch das Tor ging, war Catherines Verlobter. Ich weiß, auf welchem Planet er gelandet ist. Und ja, da könnten wir jetzt auch hingehen. Catherine gleich, ja, und ich komme mit. Jack und Teal'c schauen sich erstaunt dann an. Und Daniel weiter, ja, General, wir wissen eben, wo Ernest Linfield, wo er hingegangen ist. Und vielleicht ist er noch am Leben. Dieser Mann war so visionär und es gilt ein halbes Jahrhundert eben von allem, um das zu erkennen. Ach so, ja. O'Neill dann weiter. Er war offensichtlich ein echter amerikanischer Held. Der Hammond nickt nun. Sam stößt jetzt auch dazu, zu der Gruppe. Und meint, ja, Sir, es gibt noch einen Grund, diesen Planeten aufzusuchen. Catherine dreht sich erfreut um und meint, Sam. Carter ist auch erfreut und meint, Catherine. Und sie umarmt sich herzlich. Aber ist etwas merkwürdig, denn so richtig kennen die sich eigentlich nicht.
Nicht wirklich. Aber auch geil, so von wegen dieses dauernd kommt irgendjemand rein, das hätte man auch wirklich ein bisschen Witz in die Story. Ne? Was Hammond am Schimpfen und immer kommt irgendjemand dann da rein. Ne? Dann kommt ein Jack, oh, Catherine, Hammond motzt weiter. Dann kommt, hey, Sam, Hammond motzt weiter. Also, da hätte man ein bisschen
mehr Humor reinbringen können. Ja. Hätte gepasst zu der Szene. Dann löst Carter die Umarmung, meint, ja, Sir, hier, der fragliche Planet befindet sich in der Nähe von Abydos, deswegen gelten für ihn ganz ähnliche Weltraumkoordinaten. Das erklärt auch, warum er 1945 zufällig ausgewählt werden konnte, ohne die Planetenverschiebung zu berücksichtigen. Aber, Sir, dieser Planet befindet sich eben nicht auf der Kartusche, hattest du eben auch erwähnt, die wir auf Abydos gefunden haben.
Ja, der Witz an der ganzen Geschichte, ich hätte verstanden, weißt du, wenn es, es macht wirklich... Auch an dieser Szene stellt man das wieder fest, es macht keinen Sinn. Also, sie sagt einerseits, von wegen, befindet sich nicht auf der Kartusche, die wir auf Abydos gefunden haben. Sie sagt aber von wegen, hey, das ist Planetenverschiebung wäre nicht berücksichtigt worden. Die haben doch rein zufällig das ausgewählt. Also ich hätte verstanden, hätten sie aus der Kartusche von Abydos, sie genau das Ding genommen, hätten es angewählt
das
und zufällig und zufällig war ein anderer Planet dahinter, als Abydos heute ist. Mhm. Na, aber irgendwie, ich weiß nicht, das macht alles keinen Sinn.
Ist sehr merkwürdig an der Stelle. Ja, Catherine fragt jetzt, was hat denn das jetzt damit auf sich? Ist das irgendwie von Bedeutung? Und Carter meint, ja, die Gua'uld haben ihn nicht aufgelistet. Möglicherweise waren sie dort nie.
Genau, und das ist auch, wir haben vorhin ja nochmal 1,8 Milliarden, als ob die auf eine Kartusche 1,8 Milliarden Kombinationen draufschreiben. Also,
wäre leicht viel. Ja. Daniel dann weiter, ja, wenn die Gua'uld nicht auf diesem Planeten waren und es dort trotzdem ein Tor gibt, dann wäre das der Beweis, dass sie nicht die Erbauer der Stargates sind. Also rollt hier wieder das Thema auf, was er jetzt in den letzten Folgen irgendwie immer versucht zu untermauern, aber so richtige... stichhaltige Sachen sind es gar nicht. Also er, nur weil dann Stargate ist, es kann sonst wer erbaut haben. Also
ja, irgendwie. Darum geht's ja. Also für mich kann sonst wer erbaut sein.
Warum aber auch die Gua'uld hätten es erbauen können, ne?
Wer weiß. Hätten sie. Also wir haben ja gerade festgestellt, also nur weil es nicht auf der Kartusche steht, könnte es ja trotzdem da sein. Also heißt ja nichts.
Teal'c meint weiter, ja, die Gua'uld seien nicht so erfindungsreich. Wenn sie nicht auf diesem Planeten waren, dann finden wir dort vielleicht Technologien, mit denen wir sie schlagen können.
Was aber blödsinnig ist. Ne? Also von wegen, wenn die Gua'uld nicht da waren, klar könnte
man... Wer hätte sie dann bekämpfen sollen mit Technologie?
Ja, das kann ja alles sein. Also wenn sie nicht da waren, ja. Aber generell von wegen die Gua'uld, also wenn man auf Technologie aus ist, die Gua'uld besiegen könnte, müsste man eher auf Planeten, auf denen die Gua'uld waren, aber jetzt nicht eigentlich mehr sind. Schon.
Genau, vertrieben wurden wohlmöglich. Und dann weiß man, okay, vielleicht haben die da irgendwas, was uns helfen könnte. Ja. Ja. Catherine zu Teal'c nun, ja, können sie sprechen? Und er meint ja, wenn es unumgänglich ist.
Ja, im Englischen heißt es appropriate, also wenn es angebracht ist.
Sie lacht, die Catherine, und selbst Hammond huscht da ein kleines Lächeln über die Lippen, ist also nicht mehr so sauer. Hammond meint auch, ja, danke. Ich danke Ihnen für Ihre äußerst gründliche Analyse der Situation. Aber Dr. Jackson, der ursprüngliche Dr. Jackson-Vorschlag habe ihn jetzt überzeugt und Ernest Linfield könnte wirklich noch leben. Deshalb sollten wir dorthin gehen. Catherine freut sich da natürlich auch drüber.
Ein Szenenwechsel. Wir sind diesmal im Torraum. Das Wurmloch geht auf. Man sieht wieder den üblichen Vortex. Catherine steht eingehakt zwischen Daniel und Jack vor der Rampe. Und sie schaut ehrfürchtig da hoch. Und Teal'c taucht auf. Und das Fred. Na, hier wieder heißt es auch wieder Fred. Und Sam dirigiert es die Rampe hinauf. Wir hatten ja beim letzten Mal auch schon erzählt, was ist der Unterschied. Und hier sieht man das erste Mal auch diese Fernsteuerung. Mit der Fernbedienung. Ne? Man sieht sie das erste Mal.
Man sieht es.
Und hier, na los. Und man läuft dann ein paar Schrittchen hoch. Und Catherine schaut so ein bisschen skeptisch. Hier sagt, ja, das wäre ein Spaziergang. Und ja, man fasst sich bei den Händen. Und Neil fragt nochmal, ob sie fertig wäre. Und Daniel sagt, und dann gehen sie auch schon.
Was mir jetzt einfällt, weil das ist ja so mit dieser Fernsteuerung, da hätte man doch wunderbar Merchandise draus machen können, oder? So ein ferngesteuertes Thread, oder?
Ja.
Wäre doch super Ding gewesen.
Genau.
Vielleicht gibt es wahrscheinlich auch in den Tiefen des Internets.
Ja, wir kommen in einem Art Schloss raus. Also man sieht so ein Schloss von draußen.
Ein schönes CGI-Schloss.
Ja, das steht auf irgendeiner Klippe und unten das Meer. Die drei treten durch das Wurmloch hinter ihnen verschwindet und man schaut sich ein bisschen um. Es gibt ein paar Stufen, die hinabführen in eine Halle. Und auf der anderen Seite gibt es eine Mitteltreppe, eine Seitentreppe und es scheint mehrere Ebenen zu geben. Daniel erkundigt sich auf jeden Fall nach Catherines Wohlbefinden und sie sagt, ja, war ein Spaziergang. Daniel, Jack und Sam verteilen sich so ein bisschen. Daniel sagt dann auch irgendwie, heiß hier drin. Also, das ist auch...
Sieht nicht so aus.
Nee, überhaupt nicht. Nee. Ne? Also draußen ist eher so diesig, neblig. Ja. Ne? Also wie man sich das in den schottischen Highlands und Schloss vorstellen würde. Ich habe keine Ahnung, warum es denn da so heiß drin wäre. Also es macht eigentlich keinen Sinn. Aber das ist die Erklärung. Ich bin nämlich später über diesen Satz, wenn ich mir den jetzt angucke, das fiel mir beim Gucken und beim Lesen des Transcripts gar nicht so auf. Weil ich habe mich nämlich später auch gewundert, warum gibt es so gewisse Kleiderpräferenzen bei Leuten, auf die gleich noch treffen? Weil ich dachte, so draußen... Jetzt. Egal. Diesmal ist O'Neill derjenige, der Teal'c Spruch nämlich. Er sagt nämlich indeed, also allerdings. Ja, O'Neill meint ja zu den anderen, hier seht ihr irgendwie einen Ein- oder Ausgang, was ja eigentlich genau dasselbe ist. Teal'c, es gibt hier offensichtlich nur zwei Gänge. Ja, man fleht halt noch ein bisschen durch den Raum und Carter plötzlich, oh Gott, und alles dreht sich um und ja, man sieht am Durchgang zur untersten Ebene einen nackten Mann.
Da habe ich eine Frage an dich, Thomas, denn wie hat der dort so lange ohne Nahrung und Gesellschaft überlebt?
Ja, ohne Gesellschaft ist ja kein Problem, aber...
Okay, aber ohne Nahrung? Oder ich glaub, wo kommt die her?
Hat er das nicht irgendwo erwähnt oder sowas? Also hat mich insgesamt auch gewundert, aber ich glaube, er erwähnt das in irgendeinem Nebensatz. Müssen wir gleich nochmal...
Okay, weil hatte ich auch als Fehler gefunden, ich weiß... Später hat er noch irgendwie eine Frucht oder ein Stück Gemüse in der Hand, aber wenn der da 40, 50 Jahre ist, schwierig. Ja. Naja, egal, machen wir erstmal weiter.
Irgendwie wird es vermutlich doch einen Ausgang geben. Ne? Er sagt ja auch, er hätte die Umgebung erkundet, also irgendwo wird er was zu futtern finden.
Wird was sein, okay.
Ja, der nackte Mann, gespielt von Keen Curtis, hat mitgespielt in einer Folge MASH, eine Folge Quincy, zweimal hart, aber herzlich, er hatte Knight Rider mitgespielt.
Okay.
Er hat im Englischen den Balthasar bei den Schlümpfen gesprochen, also den Onkel ist es, glaube ich, von wie heißt er gleich hier, Gargamel. Er hat in einer Folge Mord ist die Hobby mitgespielt, einmal in der Folge Voyager. Er hat im Pretender viermal mitgespielt und ist, der gute Mann ist 2002 schon gestorben. Ja, O'Neill, das darf doch nicht wahr sein. Und Daniel dann Dr. Littlefield und Ernest. Daniel guckt ein bisschen näher und sagt dann, hallo, ich bin Daniel Jackson, wir kommen gerade durch das Sternentor. Und der Typ guckt dann auch hoch zum Sternentor und Daniel, ja, genau, dieses Ding, das Stargate. Ja, dieser Typ, der Ernest kann es gar nicht glauben und stupst Daniel so ein bisschen an, als würde er halt gucken, dass das kein Geist ist oder so. Es ist wahr, sagt Daniel, und der Typ bricht in Tränen aus und fällt schluchzend in Daniels Arme. Das ist klar, nach fast 50 Jahren, über 50 Jahre, sind ja 54 Jahre ist es her, ne? 1945 oder so waren die Experimente. Und Ernest dann hat natürlich länger seine Stimme nicht mehr benutzt und dementsprechend ein bisschen krächzt und sagt, dann wurde aber auch Zeit. Der nackte Mann läuft ein bisschen rum und umarmt dann irgendwie, umarmt Jack, umarmt T-Hulk und Carter, ne? Also hier überhaupt nicht. Also vielleicht ist das nicht ihre Altersklasse, aber bei erotischen Weltraumabenteuern Carter und nackte Männer, sie weicht auf jeden Fall zurück.
Ja, immer wenn du der nackte Mann sagst, muss ich irgendwie an How I Met Your Mother denken. Das war doch da auch so eine Masche.
Irgendwie. Oh yes, ja. Der nackte Mann. Ja. Ja, stimmt.
Genau.
Ja, ja. Auch sehr, sehr gute für Serie. Ich habe die gern geguckt. O'Neill, auf jeden Fall, dann flüstern zu Daniel. Daniel, tun Sie was. Und Daniel, Dr. Littlefield. Und er deutet dann auf Catherine, die irgendwie noch immer auf den Stufen steht. Die beiden gucken sich ein bisschen an. Sie fragt dann, erkennst du mich nicht? Und Ernest dann, Catherine, Cartier. Catherine dann mit Tränen in den Augen und sagt ja, und aber sie umarmt er nicht. Er verschwindet nämlich. Ja, man guckt ihm irgendwie irritiert hinterher und Catherine dann 50 Jahre und das ist alle. Daniel dann, ich sehe mal nach, ob ich ihn finde. Und er folgt dem Doktor und jetzt sehen wir das Schloss nochmal von außen und das Schloss scheint, ne, so ein bisschen näher zu sehen. Es scheint nicht mehr in einem allzu guten Zustand zu sein. Also man hat innen auch schon ein paar Steinchen gesehen, die irgendwo rumlagen. Und man sieht jetzt aber auch, dass da auch irgendwie die Brandung und es hängt zu weit über die Klippe und es fallen ab und zu auch mal irgendwelche Blöcke darunter. Also das Schloss scheint nicht im besten Zustand zu sein.
Ist, denke ich, auch schwierig, als Einzelner so ein großes Schloss da irgendwie instand zu halten.
Ja, vor allen Dingen dann irgendwelche Felsblöcke festzumachen.
Wir sind nun in diesem Unterschlupf von Ernest. Natürlich immer noch in diesem Schloss. Daniel folgt dem Gang da ein paar Stufen hinunter und das ist ein kleiner Raum. Hat so ein merkwürdiges Gerät auch in der Mitte. Ernest meint ja, immer noch da. Hä? Wirbelt zu ihm herum, der Daniel, und aber sein Blick wendet er ab, als er sieht, dass er ja immer noch fast nackt ist. Daniel weiter sehr, haben Sie hier nichts anzuziehen, irgendwie Kleidung? Und Ernest, ja, oh, wir gehen nach Hause, kniet sich dann hin, um sich da umzuziehen. Daniel meint, ja, wir bringen Sie nach Hause. Ernest zieht da seinen alten, zerfetzten, abgenutzten, natürlich nach all den Jahren Taucheranzug wieder an. Meint auch, ja, so viele Jahre und nie hat es jemand versucht. Daniel, ja, das ist eine lange Geschichte. Gibt es hier noch andere Menschen? Ernest schüttelt den Kopf. Daniel dann, ja, also lebt hier niemand auf diesem ganzen Planeten?
Ja, und im Englischen fragt er, how about nearby? Also von wegen, ist sonst lebt hier niemand? Also was bezieht sich aufs Schloss? Und dann ist dann, how about nearby? Oder nah drumherum, also von wegen den ganzen Planeten. Ja, in 50 Jahren, je nachdem wie groß der Planet ist, schaffst du so viel? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Vielleicht war er früher gut zu Fuß, ja. Er schüttelt wieder jetzt mit dem Kopf und hält nun etwas in der Hand, was er mit einigem Zögern Daniel überreicht. Daniel fragt, ja, wollen Sie mir sagen, dass Sie 50 Jahre hier vollkommen allein waren? Ernest nickt und deutet dann aber auf das, was Daniel in der Hand hält. Essen Sie. Genau, das war, glaube ich, jetzt eine Gemüse oder Frucht.
Ja, irgendwie sowas in der Richtung. Sowas. Na, also er hat wobei, das hat er jetzt noch nicht erwähnt, aber er hat wohl die Gegend ja schon erkundet, aber ja. Wir sind wieder im Torraum, also im Schloss-Torraum, nicht im SGC. Und Sam steht auf den obersten Stufen am DHD und Catherine sitzt auf den Stufen und scheint ein bisschen durch den Wind zu sein. Und Catherine erzählt, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich fasse es nicht, dass er hier ist. Lichtjahre entfernt, doch die ganze Zeit über so nah. Und er lebt. Carter setzt sich daneben. Ja, vermutlich hätte er auch Schwierigkeiten wohl, das irgendwie zu verstehen. Und Catherine, ja, ich habe mich gefühlt wie ein Schulmädchen. Mein Herz schlug schneller, als ich durch das Tor ging. Da denkt man nun, man ist alt und weise. Und Carter dann, ich denke, das Herz wird niemals alt. Und das ist jetzt auch sowas. Carter romantisch. Was ist denn aus den erotischen Weltraumabenteuern geworden?
Ja.
Vorhin weicht sie von einem nackten Mann zurück. Jetzt wird sie romantisch. Also, das ist doch nicht mehr die Sam, die wir so kennen.
Wer weiß, falschen Kaffee getrunken.
Genau. Catherine dann, ich kann mir gar nicht vorstellen, was er durchgemacht hat. Eine halbe Ewigkeit. Ich kenne diesen Mann überhaupt nicht. Und sie sieht Sam seufzend an und Carter rät ihr, dann doch mal mit ihm zu reden. Und das kommt zu einem Szenenwechsel.
Erneut in dem Unterschlupf von Ernest. Dieser zeigt Daniel dann ein paar alte Schriften. Der hat sich auf so eine Empore gesetzt, auf dem dieses unbekannte, merkwürdige Gerät steht. Und Ernest sagt dann, ja, der letzte Tag. Und Daniel, das ist ein Kalender, oder? Ernest nickt und Daniel blättert dann in diesen Blättern herum, legt die dann zur Seite. Daniel dann weiter, ja, wissen Sie, wer dieses Gebäude errichtet oder hier früher gewohnt hat? Ernest meint, Heliopolis. Und Daniel, Heliopolis? Ernest weiter, ja, Zufluchtsort, Philosophie, Astronomie. Daniel, Sie meinen hier die altägyptische Stadt, oder? Ernest nickt. Und ja, genau, also aus diesem, es gibt da einen Pyramidentext wohl von dem Jahre 477 oder der Text heißt so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, daraus geht hervor, dass im Fürstentum von Heliopolis gemäß dem Osiris-Mythos jene mythologische Gerichtsverhandlung stattfand, in der Theth des Mordes an Osiris angeklagt und von den göttlichen Richtern dann für schuldig befunden wurde. Heliopolis ist heute ein Ruinenfeld und auch eine archäologische Ausgrabungsstätte, aber packen wir auch in die Shownotes, falls ihr das euch weiter noch anschauen möchtet. Daniel meint, ja, die Menschen kamen von überall her. Gelehrte, politische Führer. Außerdem war es das zentrale Heiligtum des Gottes Ra.
Wenn das jetzt hier, also wenn das menschliche Heliopolis dem göttlichen Heliopolis, also diesem Ort, nachgebildet worden ist, also wenn das das Hauptquartier von Ra war, also, ich weiß nicht, dann sollte doch die Adresse des Planeten schwer bekannt sein. Das wäre das oberste Ding, was irgendwo auf der steht, als oberste Adresse darin. Please return to.
Würde wahrscheinlich auch schwer bewacht sein, viele Schiffe und...
Genau, also wir kommen da gleich noch zu, ich habe an dieser Folge noch ein bisschen mehr zu meckern, aber so weit sind wir noch nicht.
Vor allem wäre dann da wahrscheinlich nicht so eine Art mittelalterliches Schloss, oder? Sondern eher pyramidenähnliche Gebäude.
Ja, wobei, Präferenz halt, ne? Wenn man überlegt, wir haben ja auch Apophis durchaus gesehen, wo das SGC, wo das SG-Team befreit worden ist durch Tiag. Das war ja auch in einem Schloss, also...
Ja, okay, dann hast du recht. Genau. Gibt es hier altägyptische Hieroglyphen, Symbole, die auf Ra hindeuten? Das könnte aber wichtig sein, meint Daniel. Ernest holt so ein Tagebuch her und gibt es Daniel. Der liest dort vor, dann der Daniel. 4 unterschiedliche Sprachen, die Schriftzeichen gleichen nicht den irdischen. Catherine glaubt, sie stammen von Außerirdischen.
Wobei das auch gut ist, ne? Also, das sind ja irgendwelche Wissenschaftler. Ich weiß gar nicht, ist Ernest Ägyptologe? Ich glaube nicht.
Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall Wissenschaftler oder Doktor oder.
Ja, aber als ob man jedes Schriftzeichen kennen würde, was es auf der Erde gibt, ne? Also.
Ernest meint, ja, sie hat mich vor sehr langer Zeit gefunden, die Catherine, und Daniel ist dann verwirrt und liest einfach dann weiter. Wir sind heute meilenweit gelaufen und haben keine Spur einer Zivilisation entdeckt. Catherine wirkt besorgt, aber ich bin es nicht. Solange sie hier bei mir ist, werde ich mich nie einsam fühlen. Also jetzt wissen wir auch, wie er da wahrscheinlich da überlebt hat, indem er sich die so eingebildet hat, dass sie eben mit ihm da auf diesem Planeten ist. Ernest nickt und wir sehen dann, dass die echte Catherine nun hinter ihm steht. Es scheint unmöglich, aber mit jedem Tag, den wir hier gemeinsam verbringen, liebe ich sie mehr, führt Daniel weiter aus. Catherine dann, ja, mein Vater hat mich belogen. Ernest erschrickt, dreht sich zu ihr um und Daniel weiter, ich lasse sie jetzt allein, verschwindet dann. Ernest fragt, ja, bist du es wirklich? Und Catherine bejaht das und meint, du musst es akzeptieren. Es fällt mir auch nicht leicht. Ernest stellt fest, okay, ja, du siehst anders aus. Und Catherine dann, ja, ich bin alt. Ernest, genau wie du. Ernest dann, ja, wir haben ein wundervolles Leben hinter uns. Catherine sieht es aber anders. Sie meint, ja, für mich war es furchtbar, Ernest. Wenn du mich fragst, war unser Leben nicht wundervoll. Ich dachte nämlich, du wärst tot. Also Ernest weint dann auch, ja, du hast mir verziehen, du hast mir doch schon sehr lange verziehen. Aber Catherine meint nein, schüttelt auch den Kopf, das ist nicht wahr und
das
ja,
ist,
Ernest weint weiter.
Das ist aber merkwürdig, ne? Also von wegen, er hat sich das Ganze ja eingebildet.
Genau, aber dass sie da ist.
Was trägt sie denn für einen Grudge mit sich rum? Was für ein Vorwurf, dass sie sagt, sie hätte ihm nie verziehen. Also dafür, dass er durch das Gate gegangen ist, das wusste sie nicht. Er ist gestorben. Genau. Wirft man doch niemandem vor.
Wer weiß.
Das vor allem nicht 54 Jahre.
Nee, aber gut, sie war ja auch auf den Daniel sehr sauer, also weiß ich nicht.
Ja, er hat sie im Unklaren gelassen. Ne? Also das ist ja wieder noch was anderes. Ne? Aber hier, sie ging davon aus, dass er tot ist. Also warum sie jetzt hier so tut, also das reingeschrieben worden ist, als hätte sie irgendwie wäre sie irgendwie angepisst von ihm.
Ja,
wir sind wieder im Schlosstorraum. Jack und Tia kommen von ihrer Erkundungstour zurück und O'Neill stellt dann auch nochmal fest, dass wohl niemand da wäre. Sam und Daniel sitzen mittlerweile auf den Stufen und lesen das Tagebuch, ne? Also das hat er wohl mitgenommen, als er Ernest und Catherine allein gelassen hat. Und O'Neill, ich sage euch, das ist eine ganz schöne Hütte hier. Hab aber schon bessere Zeiten erlebt, wenn ihr mich fragt. Daniel, ja, er würde fürchten, dass Professor Littlefield seit seiner Ankunft hier wohl alleine war. Und wow. Ja, Ernest und Catherine kommen dann auch dazu. Und Tiag stellt fest, dass draußen ein Unwetter aufziehen würde. Und O'Neill, ja, ich weiß gar nicht, ne? Das ist so aus MacGyver vermutlich. Er sagt nämlich, und zwar ein ziemlich heftiges, ne? Also wie er das jetzt festmachen will, keine Ahnung. Oder vielleicht haben die auf dem Fret irgendwelche Geräte, nur so Barometer oder
ja,
sowas.
Ja, das ist möglich.
Anzeigen. Und Ernest sagt dann, ja, das würde wohl jedes Jahr kommen. Und Katha dann, jedes Jahr? Also auch so ein bisschen einfältig. Und hier, wir befinden uns auf einer Klippe und er glaubt nicht, dass man bei Sturm hier allzu sicher wäre. Kirk sagt dann, hey, dann auf, wir gehen nach Hause. Daniel, nee, das geht nicht. Wir haben doch gerade erst damit begonnen, diesen Ort zu erforschen, herauszufinden, was es ist oder was es war. Und dann sagt O'Neill auch etwas völlig Schwachsinniges im Deutschen.
Habe ich mir auch notiert.
Ja, wir haben einen Satelliten gestartet. Und es wird The Probe gewesen sein. Also hier so ein fliegendes Melden.
Aber ich glaube, sowas Ähnliches in irgendeiner anderen Folge wurde das auch mal erwähnt. Selbst wenn, wie willst du dann einen Satelliten starten, oder? Das ist ganz merkwürdig.
Ja, ich sag ja. Ne? Also es wird eine Probe gewesen, aber es ist kein Übersetzungsfehler. Im Englischen sagen sie das auch. Aber
ganz komisch.
Völliger Quatsch.
Ja, da haben die echt nicht nachgedacht, ja.
Jetzt würden sie wie Catherine und Professor nach Hause bringen und wir lassen die Sonde hier, da sagen sie nämlich auch Sonde, damit die damit wir die Lage überwachen können, bis der Sturm vorüber ist und dann kommen wir wieder zurück, okay? Dann ist er hätte jahrelang versucht, das Ding in Gang zu setzen, er zeigt aber auch das DHD und Daniel, haben sie nie versucht, andere Symbole einzugeben und Ernest, Daniel dann, wir nennen es unsere Rückkehrmaschine. Nein, so nennen sie das nicht. Nee.
Ich bin da auch drüber gestolpert, höre ich zum ersten Mal. Entweder habe ich die anderen Folgen verschlafen, aber ist auch eine ganz komische Bezeichnung.
Ja.
Ist es im Englischen auch so, oder?
Ja.
Ja, okay.
Ganz merkwürdig. Komisch. Aber auch geil. Ne? Haben sie nie versucht, andere Symbole einzugeben? Ja, mal ganz ernsthaft. Hallo, 1,8 Milliarden Kombinationen. Davon wird nicht jede gültig sein. Und vor allen Dingen brauchst du ja auch den Ursprungsort. Also selbst wenn du mal eine Kombination eintippst, eine korrekte, aber das falsche Abschlusssymbol nimmst, ist doch Quatsch. Daniel, im Grunde genommen gibt man einfach den gewünschten Zielort an und dann kann man, und ihr dann, wieder genervt von Daniels Erklärorgien und sagt dann, wir sollten es ihm einfach zeigen. Aber man geht zum DHD hoch und Carter sagt dann das, was einem vermutlich durch den Kopf geht. Oh mein Gott, denn dieser Kristall in der Mitte ist kaputt. Mhm. Also was heißt Kristall? Das ist ja eigentlich nur so eine Kuppel, die da in der Mitte.
Ja.
Also das Teil, wo du deine Handfläche halt drauflegst zum Starten, nachdem du alles eingetippt hast. Und dann hier, was zum Teufel? Ich hätte gedacht, die Sonde sollte derartige Schäden feststellen. Das MELP hätte wohl die visuelle Bestätigung der Existenz der Steueranlage gegeben, aber der Defekt war wohl nicht zu erkennen, weil da steht ja ein bisschen was höher.
Okay, ja, ich wollte gerade sagen, weil eigentlich, wenn es visuell bestätigt wurde, da ist eine Kamera dran, falscher Winkel oder wie ist es dann zu erklären?
Genau, das Ding fuhr ja einfach die Treppe runter und DHD steht ja oben. Das heißt, du siehst es von der anderen Seite, du siehst, dass es da ist, aber das ist auch schon alles. Es funktioniert nicht mehr, sagt Carter dann, nachdem sie ein bisschen drauf rumgedrückt hat und ist dann, das sah aber schon so aus, als er hergekommen wäre und Catherine dann, deswegen konntest du nicht zurückkehren. Er weiß die Ursprungsadresse nicht, ne? Also das war ja auch im Film so, ne, man musste ja erstmal dann berechnen, wie sieht denn das andersrum aus. Er hätte nicht zurückkehren können, selbst wenn es funktioniert hätte. Oder das dann heißt das, dass wir jetzt nicht nach Hause gehen können? Also er scheint auch relativ besorgt zu sein. Und Staub rieselt von der Decke, ne, man hört ein bisschen Donner im Hintergrund und wir bekommen einen Szenenwechsel.
In dem Torraum von dem Schloss, Daniel und Jack versuchen da einige Stützen wieder aufzubauen. Also hattest du auch vorhin gesagt, die ganze Sache ist schon wackelig und
der Witz,
nicht mehr gut in Schuss ist untertrieben.
Ja. Der Witz an der ganzen Sache, so von wegen, das sind ja eigentlich Steinquader, die liegen aufeinander. Ja. Also da gibt es gar keine Säulen erstmal. Und selbst wenn, ne, das ist eigentlich eine physikalische Unmöglichkeit. Also wenn du eine Säule hast, ne, die hat ja ein Kapitell normalerweise, wo die Sachen aufliegen, unten auch. Wenn es rausbricht, heißt es, das Ding ist kaputt. Man kriegt es auch da nicht wieder rein. Also das ist zwar schön, wenn man es wieder senkrecht hinstellt, stützen tut das nichts.
Wie wäre das bei den Simpsons hier mit diesem Poster? Poster ab und dann alles stützt zusammen. Das war ein tragendes Poster.
Ja, das war ein tragendes Poster,
Ja, also die beschäftigen sich damit, das irgendwie wieder aufzubauen. Und Sam und Tirk mit dem DHD sind die beschäftigt. Und Ernest und Catherine sitzen auf den Stufen, während Catherine eben das Tagebuch durchblättert. Ernest steht dann auf. Jetzt, wo wir noch eine Weile hier bleiben müssen, möchte ich Ihnen etwas zeigen. Daniel, was denn? Und kommen Sie. Es ist der sicherste Raum, den es hier gibt. Verstehen Sie? Vor allem während eines Unwetters. Daniel folgt dem Ernest und Catherine streckt ihre Hand nach Jack aus. Helfen Sie mir. Er zieht sie dann auf die Beine und die beiden folgen den anderen auch. Und O'Neill zu Sam dann, versuchen Sie es weiter. Wir sind hier gleich wieder da. Ja, nun sind wir in diesem Unterschlupf von Ernest, wo wir auch vorhin waren, wo dieses Gerät eben in der Mitte steht. Es ist abgedeckt, aber Ernest zieht dann jetzt diesen Stoff herunter. Und das Gerät hat eine Ähnlichkeit auch mit dem DHD, nur eben ohne diese Symbole.
Wo hat er diesen Stoff her?
Weiß ich nicht, gefunden.
Ja, ne, also eine Decke, ja. Er ist mit dem Taucheranzug in seinen normalen Klamotten runter, ist er durch das Gate, er hatte sonst nichts mit und jetzt hat er irgendeine Picknickdecke, die er da drüber gelegt hat, wo auch immer die herkommt.
Ja, es beginnt dann auch zu leuchten, an den Wänden tauchen 4 verschiedene Schriftarten auf und Neil fragt ja, was ist das denn hier für ein Raum? Ernest gibt Daniel das Tagebuch und deutet auf eine bestimmte Stelle. Daniel liest wieder aus seinem Tagebuch vor. Ich halte diesen Raum für eine Art Treffpunkt, an dem sich 4 außerirdische Völker zu treffen pflegten, die durch die Symbole und unterschiedliche Schriften an den Wänden verewigt sind. Möglicherweise um Wissen weiterzugeben oder ihre Politik zu diskutieren. Eine Art vereinte Nation der Sterne.
Ja. Catherine Starfleet.
Stimmt dem zu. Ja, habe ich mir notiert, also die Föderation, ja. Hatten wir dieselben Gedanken, ja.
Guck mal, und die Discovery sucht ewig nach dem Starfleet Headquarter. Hier haben wir es doch schon. 1999. Sie sind in die falsche Zeit gereist.
Das Gewitter entstand durch Michael Burnham, die da aufgekreuzt ist.
Genau.
So wird ein Schuh draus.
Ja.
Aha. Ja, Catherine meint, ja, du hast recht. Das hätte ich getan. Und ja, wir bekommen wieder einen Szenenwechsel.
Kommen jetzt ein paar kürzere Sachen. Wir sind wieder im Schlosstorraum und Sam bastelt daran rum und hat ein paar Geräte da angeschlossen und dann leuchtet das Ding, die Kristalle kurz auf, aber geht da wieder aus. Und Carter sagt dann, beide Leitungen führen hierher. Das bedeutet, dass das wahrscheinlich die Energiequelle ist. Und Tiak sagt, jo, da hast du wohl recht. Aber interessant ist, dass Sam halt sagt, wahrscheinlich. Die sind jetzt schon, ne, es ist eine halbe Staffel vorbei. Wir haben vermutlich ein paar Monate mit den Gerätschaften gearbeitet und ähnliches, als ob die noch nie eine DHD sich näher angeguckt haben. Ne? Also wahrscheinlich. Ne? Also da haben Wissenschaftler vermutlich schon auf ganz anderen Planeten, die unwahrscheinlich unbedenklich waren, ne? Dann Horden von Wissenschaften diese Dinger untersucht. Also ich glaube, der Schaltplan, der Aufbau von so einem DHD sollte
bekannt sein. Ist sehr interessant.
Carter, es könnte Jahre dauern, bis wir wissen, wie man diese Kristalle richtig zusammensetzt. Ja, okay, wenn sie kaputt sind, jo, wenn du so ein Bröckchen Zeugs hast, ja, okay, ist dann ein Puzzle. Aber vielleicht können wir es schaffen, die Energiequelle direkt mit dem Stargate zu verbinden und dann per Hand anzuwählen. Ne, hat ja auch bei 1945 geklappt. Ja, ne, man sieht immer noch wieder, dass Staub von den Wänden rieselt und haben dann auch direkt einen Szenenwechsel. Und in dieser Szene habe ich auch direkt einiges zu motzen. Wir sehen Jack, dass er vor diesem Gerät steht und O'Neill, das kommt mir bekannt vor. Berühren sie es und das ist halt dieselbe Kristall, dieselbe Kristallhaube wie auch auf dem DHD. Na, Ernest sagt, berühren sie es und ja, das tut O'Neill dann auch und dann kommt so ein heller Strahl raus und in der Luft bereitet sich ein dreidimensionales Bild auf von gelben und blauen Kugeln. Catherine sagt, das ist wunderschön. O'Neill dann, Daniel, was hat das zu bedeuten? Und Daniel dann, ja, wenn das so eine Art Mekka war, ein Versammlungsort der Außerirdischen, also United Nations, aber im Englischen sagt er United Nations. Also es geht gar nicht um den Ort selber. Dann muss es irgendwas bedeuten. Ne? Jack zeigt dann ein bisschen da hoch und sagt dann, hey, das wird er kennen. Und Catherine dann, ja klar, aus dem Chemieunterricht. Daniel, ein Proton, ein Elektron, Wasserstoff. Und Catherine zeigt dann weiter ein bisschen und sagt dann Beryllium, Natrium, Ernest dann Silber, Eisen, Barium, Xenon. Jack nimmt seine Waffe und zieht die irgendwie durch diese Aufzeichnung. Also so ein Art Hologramm ist es dann, ne? Und Catherine dann, ja, mein Gott, so viel Elektronen und du kennst sie alle? Und ich denke, hä? Was? Nein! Also von wegen, also sagt im Englischen auch Electrons, aber das ist völliger Quatsch. Da werden Elemente dargestellt. Das hat mit den Elektronen erstmal, du kennst alle Elemente.
Genau.
Nicht Elektronen. Also. Ja. Und alles dann, ja, er wäre schon eine ganze Weile wie hier, hätte sie das vergessen und sie lächelt. Und O'Neill dann, ja, Verzeihung, soll das heißen, dass all diese Dinge Atome sind? Im Englischen sagt er Atomic Things, also dieses typische Jack als absoluter Noob, was irgendwelche Physik und höheres Wissen angeht. Das ist auch geil. Atomic Things. Daniel dann, die Wandtafeln sind die grafische Darstellung der Elemente. Was für Wandtafeln doch nicht, sondern das Ding in der Luft. Also
einfach Hologramm, oder?
Ja. Grafische Darstellung der Elemente. Elektronen, die sich um ein Proton drehen, die Anzahl der Elektronen bestimmt das Element. Und Ernest sagt dann 146. Catherine sagt, derzeit enthält die Periodentafel nur 111 Elemente. Das Stimmt nicht. Und zwar, also in der heutigen Zeit haben wir ein paar künstliche Elemente, es sind aktuell 118. 1999 gab es aber schon 112. Das Kopernikum mit der Ordnungszahl 112 ist 1996 schon, also 3 Jahre vorher gefunden worden. Und Ernest sagt dann, es waren nur 90, als ich noch auf der Erde war. Und das ist ganz, ganz falsch. Erst 45 ist er ja durch das Tor gewandert. Er sagt 90. Uran ist mit der Ordnungszahl 92, war schon im Zweiten Weltkrieg bekannt, ansonsten hätte man ja schlechte Atombombe bauen können. Plutonium, auch für Atombomben wichtig, ist 1994, ist mit der Ordnungszahl 94, ist 1940 gefunden worden. Americium hat die Ordnungszahl 95, ist 1944. Curium hat eine Ordnungszahl von 96, ist auch 44. Berkelium mit 97, auch 44. Und Kalifornium.
Geht's nur in Kalifornien?
Warte. Kalifornium 98, auch 4. Achso, da fehlt nur eine Zahl. Ich habe mit Ordnungszahl 98 wurde auch 44 gefunden. Also es gab damals nicht 90, es gab fast 100.
Fake News.
Ja.
Dann habe ich auch noch einen Fehler oder etwas eben auch zu dieser Thematik gefunden. Genau, Dr. Jackson erwähnt, dass er ja sagen kann, dass die Hologramme der Elemente bestimmte Elemente sind, weil die Anzahl der Elektronen eben das Element bestimmen. Die Anzahl der Protonen bestimmt das Element. Die Anzahl der Elektronen kann aber variieren, wenn das Material mit Elektrizität geladen ist. Hast du ja auch erwähnt, dass das hier ein bisschen schwierig ist, diese Szene.
Ja, vor allem drehen sich die Elektronen nicht um einen Proton, sondern um den Atomkern. Aber egal. Na, Catherine sagt, das ist unglaublich. Bisher konnten wir über das Aussehen und die Struktur eines Atoms nur spekulieren, sagt sie. Das ist falsch. Na, also physikalisch hätten die sich mal einen Berater holen sollen, weil es gibt seit 1985 das Rasterkraftmikroskop und damit kann man durchaus Atome sehen. Na, wir haben jetzt 14 Jahre später und also die Aussage ist falsch. Ja, sie ergänzt doch, wenn 4 vollkommen unterschiedliche außerirdische Völker es visuell nahezu identisch präsentieren, ja, man zeigt halt die Fakten. Das ist nun mal so. Daniel, die Grundelemente sind die Bausteine, aus denen unser Universum besteht, aber natürlich, sagt er und springt dabei auf, wie kann man eine universelle Kommunikation sichern? Er ist total aufgedreht und Jack schaut ihn auch irgendwie skeptisch an. Daniel dann weiter, man beschränkt die Kommunikationsart auf die grundlegenden Elemente, die allem und jedem im Universum gemeinsam sind. Jack, das, was wir hier sehen, sei eine echte Universalsprache. Ja. Und das ist schon wieder falsch. Also ja, es ist eine Universalsprache. Na, also von wegen, du hättest dann, wenn man davon ausgeht, dass hier auch die Schriftarten an den Wänden identisch sind, wäre das mehr so Stein von Rosetta mäßig. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, sich auf die Basics zu beschränken. Diese Rassen treffen sich da ja.
Genau, und haben ja auch 4 verschiedene Sprachen oder Zeichen, wurde ja immer
erwähnt. Ja, das sieht man ja, das ist ja auch in Ordnung. Aber Daniel sagt, das wäre ja eine Universalsprache hier, deswegen würde das gezeigt. Und das macht keinen Sinn. Also er erklärt das ja, nur von wegen, dass die Leute dann sich auf sowas beschränkt haben, das kommt gleich noch.
Um sich
zu verständigen. Und das macht keinen Sinn. Weil man muss sich ja auch irgendwie treffen. Also da gingen vorher Einladungen raus. Also, hier, komm da hin, wir bauen hier irgendwas Tolles zusammen.
Ah, ich weiß, wie die es gemacht haben, ne? Die sind wahrscheinlich alle in ihren Raumschiffen und dann haben die einfach Faxe geschickt hier. Wir haben jetzt Chemieunterricht auf diesem Planeten.
Ja, das wäre so die einzige Erklärung. Also man müsste sich nicht auf die Basics beschränken, wenn es wirklich nur darum geht, dass man einen gemeinsamen Nenner findet, auf dem man kommunizieren kann. Warum sollte man den hier veröffentlichen? Man ist ja als 4 Rassen dahin gekommen. Das heißt, es gab vorher Kommunikation, man hat sich ja abgesprochen.
Hätte so sein müssen.
Also auch völliger Quatsch. Am besten ist das deutsche Sanskrit, da steht jetzt, sie schauen alle anrüchig nach oben. Anrüchig? Doch wieder irgendwas Pornografisches da zu sehen?
Wer weiß.
Pornokino. Ernest sagt dann, blättern Sie weiter. Und Daniel, hä? Und dann ist nochmal, hier, blättern Sie weiter. Und er macht das dann aber selber. Er berührt den Kristall erneut und wieder ein Strahl. Das Bild verändert sich. Und Daniel dann, soll das heißen, dass das sowas wie ein Buch ist? Und Ernest nickt. Ja, er hätte gehofft, das zu entziffern und das zu verstehen. Aber er schüttelt den Kopf. Und Daniel geht wieder auf die Elemente ein. 146 Elemente, unzählige Symbole. Wenn es Buchstaben oder Piktogramme wären, dann würde das sein Leben lang dauern. Und Ernest sagt dann, länger. Und Daniel, sorry. O'Neill hat aber Sorgen um Daniels Gesundheit. Er sagt nämlich, Daniel, bevor ihr Gehirn explodiert, darf ich Sie daran erinnern, dass wir im Augenblick noch etwas Wichtigeres zu tun haben. Daniel dann, hey, wie können Sie das sagen? Wissen Sie nicht, was das bedeutet? Und O'Neill, nee. Dies könnte der Schlüssel zum Verständnis unserer Existenz sein, der Existenz von allen Dingen dieser Welt. Und Ernest, das gesammelte, vereinte Wissen dieser vier außerirdischen Völker. O'Neill, das bringt uns alles nicht weiter, wenn wir hier nicht wegkommen.
Ja. Hat er recht.
Eben, das sollte auch Daniel irgendwie sehen und ja, Szenenwechsel.
Im Torraum des Schlosses, Sam und Teal sind da schwer am Schaffen, haben es auch wohl geschafft, den Energiekristall herauszunehmen und umwickeln ihn und Teal ist gerade dabei, mit einer Zange das an das Tor so festzumachen und dann kommt Jack und die anderen auch wieder zurück. Hier steht, aus ihrem Chemieunterricht kommen sie zurück. Witzige Anmerkung. Und Neil meint, ja, wie läuft's denn? Und Carter, ja, wir versuchen, die Energiequelle der Rückkehrsteueranlage, wieder neues Wort, okay, direkt an das Stargate anzuschließen. Ich will jetzt gleich mal hier austesten. Wo ist denn Daniel?
Interessant hier übrigens. Hast du gesehen, wo sie so das angeschlossen haben?
An das, also Melb oder Fred oder so, oder?
Nein, nein. Sie haben ja gesagt, sie hätten Kristalle genommen. Aber da sind gar keine Kristalle zu sehen. Sie haben nämlich den Block Naquada, der da vermutlich drin war, haben sie rausgenommen, haben die Kabel da drum gewickelt. Das ist verkehrt. Also A, es ist kein Kristall und B, braucht man ja etwas, was aus diesem Material, aus diesem Erz Energie gewinnt. Also ich kann ja auch nicht in meinen Stecker in einem Brocken Uran stecken. Also da gehört schon ein bisschen was mehr dazu. Also das kann im Leben nicht funktionieren.
Catherine und Jack kommen vorbei und O'Neill, ach, Ernest zeigt ihm hier ein neues Spielzeug und Carter, hä, wirklich, was denn? Und O'Neill weiter, ja, irgendeine ausgeflippte Lightshow, die angeblich der Schlüssel zu unserer Existenz sein soll und noch mehr staubt es dort und knarrt und O'Neill, könnten Sie vielleicht ein bisschen schneller machen? Man hört dann ein Summen, also man hört Knistern und die Chevrons leuchten dann aber nur kurzzeitig, denn es knarrt und Jack schnappt sich Sam in Deckung, also zieht sie so zur Seite, denn irgendwas fällt dann herunter, auch teilweise in Zeitlupe, also ein Teil der Decke stürzt herunter. Tirk und Catherine eilen zu ihnen, ja, O'Neill, alles in Ordnung. Entweder war es in dieser Szene oder in einer späteren. Man sieht dann, wie Jack diese Steine berührt und auch irgendwie sind die sehr leicht, also ist ein bisschen, fühlt sich nicht so wie ein wirklicher Stein an. Ein kleiner Fehler ist halt eine Requisite, ist natürlich logisch. Ja, also Sam nickt, doch als sie dann in Richtung des DHT schauen, springen sie gemeinsam auf, denn da, wo es einst stand, ist nun eben ein Loch und darunter sieht man das brausende Meer.
Ja, ist dir bei diesem Loch was aufgefallen?
Nee.
Das DHD betreibt das Stargate kabellos.
Oh.
Da sind nämlich keinerlei Kabel dran zu sehen. Also von wegen, das DHD muss also per QI laden, das Stargate.
Super fortschrittlich.
Aufladen. Also ne, da sind keinerlei Kabel zu sehen, stimmt. Kein Nix.
Ja.
Ja, drahtlose Energieübertragung. Ja. Aber okay, ist jetzt nicht ungewöhnlich für so Hochtechnologie, aber ja, wir sind wieder in diesem Versammlungsraum im Schloss. Daniel toucht an den Wänden rum und er fragt dann, deswegen wussten sie, was das für ein Ort ist. Ernest dann, ja, sie erkennen das auch wieder. Und Daniel dann, Othala, die nordische Rune. Ein Symbol für die gesammelte übersinnliche Kraft früherer Generationen. Hat Ernest nicht in der früheren Szene gesagt, so wegen, hey, hier, das sind alles Außerirdische, kein einziges Symbol von der Erde?
Ja. Vier neue Schriften, alles unbekannt, ja, wurde so gesagt. Ja.
Hier aber nicht mehr. Dann ist die Versammlung der Clans, die gemeinsame Interessen verbinden. Wissen Sie, dass das hier mehr als bloßer Zufall ist? Das bedeutet, dass Menschen hier waren, vor Jahrhunderten, vielleicht vor Millionen. Im Englischen heißt es Eons, wird synonym verwendet, ist aber nicht dasselbe. Ne? Man hätte auch einfach Äonen, weil Lippensynchroner benutzen können, aber naja. Daniel, nee, nicht Menschen, Außerirdische, das wäre Thors Volk. Man ist dann, hey, Thor war ein Außerirdischer. Und
Daniel, jo. Passt da gut zu, denn ich schaue gerade Vikings.
Ja, und sagt dann, oh ja, das ist auch, das ist wieder eine lange Geschichte. Na, druckst ein bisschen rum und wedelt da mit dem Kugelschreiber, aber eine gute. Alles jetzt wieder so ein paar kürzere Szenen. Wir sind wieder im Torraum, im Schloss und die lernen, ja, hier Überlebenstraining. Man erinnert sich, wir wissen, was wir brauchen, wir wissen, was wir haben. Was man brauchen würde, steht jetzt zur Diskussion. Und Tiag dann, wir haben das Sterntor, wir brauchen die Rückkehrmaschine, sagt Tiag. Und trainieren, ja, danke. Tiag ist vermutlich jetzt nicht so die Antwort, die Jack hören wollte. Carter dann, das Material, aus dem das Sterntor besteht, absorbiert Energie direkt. Innere Mechanismen wandeln diese Energie um und speichern sie in kondensatorähnlichen Reservoiren. Aber das innere Rad wird nur dann entsperrt und kann sich ungehindert drehen, wenn die Energiereserven ausreichen. Und O'Neill dann, ja, wir brauchen also mehr Power. So ein bisschen Tim Taylor-mäßig.
Mehr Power.
Man hört das Gewitter näher kommen und Carter dann, hey, hier, ich sehe keine Steckdosen, sie vielleicht. Und wieder ein Szenenwechsel.
Ja, wir sind in diesem Versammlungsraum. Früher hieß er ja noch Unterschlupf, aber jetzt ist es der Versammlungsraum. Die Atome da schwirren noch mal durch die Luft. Daniel zeichnet all dies mit einer DV-Kamera auf und meint auch, ja, das hilft nicht weiter. Wir verlieren dadurch die jeweilige Perspektive. Ich verstehe das nicht. Wie hat diese dreidimensionale Art eben funktioniert, dieser Kommunikation? Ernest meint ja, sie sollen mal hier nach unten schauen. Daniel macht es dann. Ah, natürlich. Sie nehmen einen Mittelpunkt an und messen dann die Entfernung in Graden von Null aufwärts im Kreis zur Relation zum Licht in die Höhe. Das Gerät stellt dann den Mittelpunkt dar und wir sind umgeben von Kreisen, die verschieden in den Boden eingeritzt sind. Und in diesem Moment kommt eben der Rest der Truppe zu ihnen. Ja, Daniel, was gibt's denn? Und O'Neill, ja, treten sie vom Podest zurück. Und Daniel so, hä, wieso das denn? Carter dann, ja, die Rückkehrmaschine ist soeben durch den Boden ins Meer gestürzt. Daniel, ja, was machen wir jetzt? Carter deutet dann auf das Gerät. Ja, vielleicht ist das eine Energiequelle, die wir anzapfen können, um eben das Stargate wieder zu aktivieren.
Auf die Idee muss man erstmal kommen, weil die Energiequelle von dem anderen Gerätchen haben sie ja schon rausgenommen. Das hat nicht funktioniert. Also warum sollte das jetzt besser gehen?
Blinded by the lights, keine Ahnung. Und Daniel, nee, hier habe ich keine Lust drauf. Hier, das Wissen des Universums ist darin enthalten. Ich meine, das ist praktisch der Sinn des Lebens. Ich muss das studieren.
Da war eine DVD drin?
Da war eine DVD drin. Ach so, der Sinn des Lebens, ja. Klar, genau. Ja, sehr gut. Ja, er will das eben studieren und gibt es nicht was anderes, was wir verwenden könnten? Wie wäre es denn mit der Energie aus Tiaks Stabwaffe? Karte, ja, die ist nicht kräftig genug. Was für kräftig? Da denke ich eher an Menschen, die kräftig sind. Aber
nee, das sagt man nein. So. Nur die, ja, nicht stark, nicht kräftig. Ja, ja.
Nicht stark, ja. Und Catherine weiter. Ja, Daniel, bitte, wir haben hier nicht viel Zeit und wir möchten gern zurückkehren. Und O'Neill auch dann, ja, das Gebäude kann hier jeden Augenblick einstürzen, ins Meer verschwinden, wie die Rückkehrmaschine. Also, bitte, mach mal hin. Daniel, ja, na toll, schieß halt. Also, ist da sehr trotzig wie ein kleines Kind. Tiak aktiviert die Waffe, die Stabwaffe, schießt dann auf dieses Gerät. Jack geht dann anschließend darauf zu und es hat sich aber nicht abgeschaltet, also da ist wirklich gar nichts passiert. Und ja,
vor allen Daniel Dingen, fragt ja. Vor allen Dingen sehr lustig, ne? Also Tiak schießt auf dieses Gerät. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, eigentlich müssten solche Gerätschaften, das ist ja ähnlich aufgebaut wie das DHD, also warum macht man es nicht nur einfach auf? Also die haben wirklich keinerlei Untersuchung scheinbar diesen DHD und ähnlichen Gerätschaften vorgenommen. Nur, dass man das Ding dann einfach aufmacht und dann die Energiequelle
raus. Und dann guckt, wo die Energie ist oder so.
Nein, ja. Wir müssen darauf ballern.
Erst schießen, dann fragen. Ja. Das Gewitter kommt immer näher, ist jetzt wohl auch über dieser Burg, Festung, Schloss. O'Neill dann weiter, ja, ich bin natürlich kein Wissenschaftler, aber könnten wir nicht versuchen, die Blitze zu nutzen?
Im Englischen ist das viel geiler. Er fragt nämlich so von wegen, Ben Franklin-Style. Also erwähnt gar nicht von wegen die Blitze, sondern er macht eine Anspielung auf den ehemaligen Präsidenten.
Dazu noch was, denn dieser Benjamin Franklin ließ ja damals einen Drachen aufsteigen, um diese Energie auch einzufangen vom Blitzen. Und Frankenstein erweckte so seine Schöpfungen. Marty McFly reiste auch mit dieser Energie zurück in die Zukunft, in seine Zeit zurück. Also nutzten da diese Blitzenergie. Carter meint, ja, das Material, aus dem das Stargate besteht, ist eine Art Superleiter. Es absorbiert Energie als Hitze, nukleare und solare statische Energie. Wenn wir einen Blitz in das Stargate leiten könnten, würde uns das genug Energie liefern, um eben zurückzukehren. Tiak meint dann, wie ziehen wir den Blitz an, damit es, also er in das Tor einschlägt? Sam dann, ja, das soll er eigentlich ja nicht direkt. Wir müssten eine Art Konstrukt bauen auf das Dach vielleicht und hoffen, dass da eine gewaltige Ladung eben dem Mechanismus des Sternentores, dass es auch da nicht zerstört wird.
Aber das ist im Englischen ist es ähnlich, aber das soll er nicht direkt. Ich denke, hey, ist doch scheißegal, wo er einschlägt. Die Energieleitung ist eine Energieleitung. Also ob ich da jetzt ein Kabel habe und das Ding direkt drin ein, die ganze Energie ins Sternentor fließt oder ob das Ding direkt ins Stern... Das soll er nicht direkt, also. Oder, also, es hätte, also, es ist im Englischen genauso, aber eigentlich hätte es heißen müssen, das müsste er nicht direkt. Ja, wieder ein Szenenwechsel, wir sind im Torraum des Schlosses. Ja, es ist ein Kabel über dem Boden verstreut und Jack steht an einem Fenster und guckt ein bisschen raus und sagt dann, ja, wir haben es geschafft, Tialk. Und dieser kehrt dann auch wieder zurück ins Innere, er ist wohl draußen rumgeklettert. Und sie haben eine Konstruktion gebaut, wohl draußen, und die wird jetzt mit dem Tor verbunden. Also das Tor ist ein bisschen umwickelt. Da komme ich gleich nochmal zu. Das macht nämlich auch keinen Sinn. Kevin geht zu Ernest und sie sagt dann, Daniel will nicht raufkommen, er ist besessen von diesem Kasten. Er ist genauso wie du damals warst. Und das ist dann die Qualen des Tantalus.
Folgentitel.
Ja. Genau, den Folgentitel. Und sie, hä, was, wieso? Und er dann erklärt dann, ja, Tantalus wäre ein König der griechischen Mythologie gewesen, der in den Hades verbannt worden war und gezwungen war, im Wasser zu stehen, was jeweils immer zurückgewichen ist, wenn er es trinken wollte. Und Catherine dann, ah, eine immerwährende, unaufhörliche Versuchung. Und
Anbei, kleiner Anschub, das Spiel Hades kann ich nur jedem empfehlen, macht sehr viel Spaß, habe ich mir im Sale mal geholt. Ja.
Computerspiel oder was?
Ja, genau. Das ist so ein Indie-Spiel. Ja.
Okay. Ja, Ernest, das, was er begehrt, befand sich außerhalb seiner Reichweite. Und Catherine, ja, das käme ihr bekannt vor. Und manche würden glauben, dass das wäre die Voraussetzung, um ein großer Mann zu werden. Was? Dass man Dinge begehrt? Das ist. Aber sie erklärt es dann auch. Also der Ausspruch macht so an der Stelle keinen Sinn. Ne? Und sagt dann auch, wenn er mit dem zufrieden wäre, was wir verwirklichen werden könnten. Ja, Ernest sagt dann, manchmal hat das, was wir haben, größeren Wert. Man muss ein großer Mann sein, um das zu erkennen. Ich konnte es nicht. Ich war ein Narr. Im Englischen heißt es, sometimes what we have is of great value. It takes a great man to recognize that. Na, also es ist dann durchaus auch ähnlich. Catherine, Ernest, du hast genug gelitten. Es hat keinen Sinn, auf Vergangenes zu verschwenden. Richtig. Ja, man schaut sich gegenseitig an. Er antwortet aber nicht und hebt jetzt aber seinen Helm vom Boden auf und sagt dann, hey, für die Spitze auf dem Dach. Das dürfte den Blitz anziehen. Das Ding ist halt aus Kupfer vermutlich. Ja. Geht man mal von aus. Es sieht auf jeden Fall so aus. Ne? Catherine nimmt den Helm entgegen und sagt dann, hey, hol du Daniel. Catherine bringt den anderen den Helm und Ernest geht runter zum Versammlungsraum und Catherine gibt den Helm Tialk und der soll das aufs Dach bringen.
Catherine rennt dann auch einmal so. Hat man auch in der Folge nicht gesehen, aber ist anscheinend fit unterwegs auf einmal. Was ich noch für diese Szene gefunden habe, als Fehler, also ich bin da nicht so bewandert in der Physik-Materie, also der Ernest empfiehlt ja seine alte Taucherglocke da auf die Spitze des Daches zu setzen, um eben diesen Blitz anzuziehen,
ja.
Aber das ist wohl anscheinend so, tatsächlich sorgt ein solch runder Gegenstand dafür, dass der Blitz mangels ausreichender Feldstärke, die sich eher um einen Spitzengegenstand aufbaut, gerade dort mit geringerer Wahrscheinlichkeit einschlägt. Dass er eher abgeleitet wird, also durch diese.
Das mit dem Runden ist halt eher so die Geschichte mit dem Faradayschen Käfig. Aber macht ja nichts. Es geht ja darum, ein Faradayscher Käfig soll um den Innenraum ja die Energie herumleiten, sodass er dann unten weitergeht. Also wenn ein Blitz ein Flugzeug trifft, schlägt der oben ein, wird über die Außenhülle runtergeleitet und setzt sich unterhalb des Flugzeuges eigentlich wieder fort. Kannst ja auch einen Helm dafür nehmen. Also von wegen, die Energie fließt über die Außenwände und unten fließt es dann weiter. Also ich wüsste jetzt nicht, es geht hier eher um die Höhe und dass es metallisch ist.
Wir sind wieder im Versammlungsraum. Daniel ist da immer noch wie besessen von diesem Gerät, studiert immer noch das Buch von Ernest. Der kommt dann die Treppe runtergelaufen und meint, ja, Sie müssen jetzt kommen, Daniel. Der, nee, noch nicht. Rufen Sie mich, wenn das Tor funktioniert. Aber die Zeit wird knapp. Daniel, na, ich muss das hier erst studieren. Mach mal langsam, nach dem Motto. Ernest energischer dann, ja, das ist es nicht wert. Und Daniel, nee, doch, das ist es. Ernest wiederholt das. Daniel dann, ja, tja, die Geschichte der Menschheit wäre eine andere, wenn jeder so denken würde. Ernest fasst ihn dann am Arm und dreht sich zu ihm. Kein Preis ist es wert, berühmt zu werden, wenn man ihn nicht mit jemandem teilen kann. Glauben Sie mir, ich weiß das. Sieht auch sehr gebrochen aus, der Ernest.
Das ist aber auch hier wieder, ne? Von wegen, hätte man DHDs untersucht, hätte man gewusst, wie man das Ding jetzt aufmacht. Und da werden ja vermutlich irgendwelche Speicherkristalle drin sein. Dann nimmt man die mit. Also wo ist das Problem? Also, na egal.
Wieder eine kleine Szene im Torraum von dem Schloss. Also alles ist nun hier verbunden für diese Blitzeinschlagaktion, sage ich mal. Sie haben Glück, also das funktioniert. Wir sehen, wie die Energie durch die Kabel fließt und Carter meint, es geht los. Tialk fang an zu wählen. Möglicherweise bleiben uns nur Sekunden, wenn das Tor einmal offen ist.
Ja, so einen Energiefluss kann man natürlich nicht sehen.
Ist nur für uns Zuschauer, ja. Jack rennt dann an ihn vorbei.
Wir sind wieder im Versammlungsraum im Schloss. Daniel ist immer noch da zugange, will irgendwie auch nicht gehen. Er sagt dann zu Ernest, das, was sie getan haben, war sehr mutig. Und Ernest, nee, das war eher dumm. Und hier kommt dazu und kommt, Leute, wir müssen gehen, los, los, los. Und Daniel, hey, ich werde bleiben. Daniel, Hä? Ja, Daniel, dann mir wird hier unten nichts geschehen. Ernest hat ja gesagt, das wäre der sicherste Ort im ganzen Schloss, ja, ne, wenn das Gewitter kommt. Und Daniel zu Ernest, gehen Sie schon mal hoch. Dieser geht auch. Und Daniel zu Daniel gewandt, wir können doch wiederkommen. Daniel, nein, was ist, wenn das Tor mit dem Schloss zusammen einstürzt? All das könnte verloren sein. Wenn ich hier bleibe, könnte ich das Tor wieder freilegen. Ja, und ihr dann, wenn das Tor mit dem Schloss zusammen einstürzt. Und was ist, wenn das Tor ins Meer stürzt? Und ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen. Nee, aber ich nicht. Er packt dann Daniel grob und schubst ihn hinaus. Und Daniel beschwert sich so ein bisschen. Und er sagt dann auch nochmal, bitte. Und Daniel wird dann losgelassen und kehrt zum Podest zurück. Was eigentlich überhaupt völliger Mumpitz ist. Der muss da weg. Also warum Jack sich da irgendwie... Vor allen Dingen, sein Argument ist ja auch totaler Quatsch. Was ist, wenn das Tor mit dem Schloss zusammen einstürzt? Buddelst du denn tonnenschwere Steinquader irgendwo da weg, ne? Also das ist
schwierig.
Hätte nicht funktioniert. Wobei, das ist sowieso etwas, was mich immer wieder wundert. Eigentlich, ja, ne, das Gate könnte ja trotzdem eigentlich aufgehen, ne? Also der Vortex, alles, was da drüber ist, ist eh Fritte, ne? Also man hätte ein Loch da drin. Aber es scheint ja so zu sein, dass immer, wenn ein Fremdkörper im Gate steckt, dass das nicht aufgeht. Also wenn du Sand reinschüttest, das Ding verbuddelst, was auch immer. Da kommen wir aber gleich zu. Da habe ich nämlich noch mal was zu meckern. Genau, ja. Ne, einen Szenenwechsel haben wir dann auch, ne? Der Daniel ist da immer noch zugange mit dem Tagebuch. Und ja, nee, stimmt. Ist ganz anders, ne? Bitte. Ja. Also von wegen, es klingt so eigentlich, als würde er dann da bleiben. Und Jack lässt ihn aus unerfindlichen Gründen auch los. Daniel geht zum Podest zurück, ne? Er schaut nochmal hinauf zu diesem Hologramm, nimmt sich das Tagebuch vom Boden und geht dann auch mit Jack gemeinsam wieder hoch.
Sie ist nochmal anders überlegt, ja. Ja. Wir sind wieder im Torraum des Schlosses. Das Tor ist jetzt aktiviert, scheint also alles so wie gewünscht zu klappen. Carter meint auch, ja, gehen wir. Ernest steht da noch etwas zögernd und Kessel meint, das ist ein Spaziergang. Also greift da Unilis Worte auf. Ernest dann, ja, nicht soweit ich mich erinnere.
Und woran liegt das?
Was?
Ja, dass das früher kein Spaziergang war.
Weil die da immer durchgeflogen sind, oder was meinst du?
Nee, früher wurde man ja noch vereist dabei.
Ach, ja, stimmt. Ja, du hast recht,
genau. In dieser Szene sehen wir aber das, worüber ich vorhin, wo ich gerade drauf hinaus wollte. Hm. Es steckt ja was im Tor. Ne, also die Kabel haben sie nicht an das Tor drangelegt, sondern sie haben das Ding umwickelt.
Ja, umwickelt. Na, also ja, in der Innenseite.
Genau,
ja.
Es gäbe also einen Fremdkörper innerhalb des Ereignishorizontes. Das heißt, das Gate dürfte gar nicht aufgehen.
Aber das taucht in der ja noch öfter auf, ja, dass es so umgekehrt,
ja, ich
wird.
Weiß.
Hast du recht. Sie schnappt sich seine Hand und gemeinsam durchschreiten sie das Tor. Und Carter meint, ja, zu Tjalk, jetzt bist du dran. Der schaut noch einmal in Richtung des Durchganges, bevor auch er dann verschwindet. Sam wartet aber noch auf Daniel und auch auf Jack. Mit einem Hechtsprung können sie sich vor einer herabstürzenden Platte dann in Sicherheit bringen. Und O'Neill meint, ja, gehen Sie. Sam rennt dann durch. Und Daniel und Jack sind unter diesen fallenden Brocken und Platten eben, klettern sie die Treppe da hinauf. Wir bekommen wieder einen Miniszenenwechsel. Wir gehen in den Kontrollraum des Stargate Centers. Der Alarm heult los. Hammond meint, ja, Stargate-Gruppe SG-1 noch nicht vollständig zurückgekehrt. Alles in Alarmbereitschaft.
Ist das im Englischen zu hören?
Meinst du im Deutschen?
Dieses, ja, genau, Sirene, im Deutschen, genau, was, dieser Satz.
Doch, ich glaube schon.
Also im Englischen hört man nichts. Man hört ein bisschen Stimmenwirrwarr, aber nichts, was Hammond sagen sollte. Und ich glaube, soweit ich die Szene auch gesehen habe, sagt er auch nichts. Also er bewegt nicht die Lippen. Warum auch immer da irgendwas
hab ich jetzt nicht drauf
drin ist.
Ja.
Und vor allen Dingen, wofür dann Alarmbereitschaft? Die sind noch nicht alle wieder da. Ja, wenn nicht alle kommen, wozu bräuchte ich den Alarm? Also, dass ich generell, der Alarm geht ja eh los, ne, Incoming Traveler oder sowas. Aber warum jetzt irgendwie, weil die noch nicht komplett alle da sind? Was soll passieren?
Aktionismus.
Ja.
Ein Soldat meint, jawohl, Sir, besorgt, schaut sie auf das Tor, das Wurmloch beginnt zu flackern. Unser Walter meint, der Durchgang destabilisiert sich, immer noch keine Ankunft. Und Carter zu sich selber eher, ja, kommt schon, Jungs. Und Walter dann, ja, erhöhte Alarmbereitschaft.
Ja, wofür? Also ich könnte ja verstehen, dass man sagt so wegen, hey, wir brauchen hier vielleicht noch ein Einsatzteam oder sowas, wenn die nicht
oder kommen. Oder schickt schon mal Sanitäter dahin oder irgendwas.
Genau, sowas. Weißt
du, aber was Greifbares.
Ja so das, ist. Das bringt überhaupt nichts. Ja, wir springen ganz kurz in den Schlosstorraum zurück und die beiden rappeln sich da auf. Also die Platte hat sie nicht erwischt. Sie sind da drunter irgendwie in einem Hohlraum zu liegen gekommen. Man rafft sich auf jeden Fall auf und springt dann beide nacheinander mit einem Hechtsprung durch das Tor. Sie kommen im Torraum SGC wieder raus. Ne? Man landet unsanft auf der Rampe und Daniel, ne, ist wieder der King of the Obvious. Das war knapp. Und hier dann, ach, wirklich? Und Carter hilft den beiden auf und sagt dann, ja, sie wissen gar nicht, wie knapp. Also das Gate hat sich auch mittlerweile direkt abgeschaltet, kurz danach. Ne? Also dieses nochmal flackern und dann weg. Das war's dann. Und wir haben noch einen finalen Szenenwechsel.
Im Kontrollraum sind wir, nachdem sich alles etwas haben sich frisch gemacht und sie versuchen nun, den Planeten nochmal anzuwählen. Walter meint, ja, Chevron 6 eingegeben, Chevron 7 kann nicht eingegeben werden. Neil meint, ja, ich glaube, wir müssen diesen Planeten abschreiben. Und es dann zu Daniel, sie haben ja noch mein Buch. Catherine meint dann, ja, Captain Carter arbeitet eben an einem Computermodell. Und Neil meint, unser Vorteil ist eben, ja, wir leben noch. Daniel so, ja, zu Ernest dann, das verdanken wir Ihnen. Dieser meint, ja, sehen Sie es mal so. Also wenn Sie je diesen Außerirdischen begegnen, wissen Sie wenigstens, was sie fragen können. Catherine dann, hier meldet sich an, bitte mir auch vorher Bescheid sagen. Daniel sagt, das mache er, ich verspreche es. Wieder einmal fällt dann Ernest ihm erfreut um den Hals. Jack steht dann auf und meint, Catherine, kommen Sie. Er umarmt sie einmal und Catherine dann, oh Jack. Dann endlich nach 50 Jahren hier Happy End, umarmt sie ihren Ernest und diese Folge ist zu Ende.
Warum sagt Daniel zu Ernest, das verdanken wir Ihnen?
Ja.
Gerettet hat sie doch eigentlich Carter mit ihrer Idee, da irgendwas dran zu flanschen, Blitz einzufangen. Ja. Also ganz im Gegenteil. Ernest ist der Grund, warum die überhaupt in Gefahr waren. Also wer er damals
genau, und warum die überhaupt da losgezogen sind. Ja, zur Trivia, also dieser Planet heißt wohl im Stargate Command P3X972, habe ich gefunden, wurde hier aber auch gar nicht erwähnt. Genau, es gibt noch Connections zu anderen Folgen, und zwar zu der Folge SG-1 Touchstone. Bei der Führung des SG-1 am Stützpunkt, da erwähnt nämlich der Major Reynolds unter anderem die Notizen, die Dr. Jackson aus Heliopolis mitbrachte, meint auch, das wäre The Meaning of Life Stuff, bezieht sich also auf diese Notizen. Und in Stargate Atlantis CI meint Lieutenant Ford, dass SG-1 schon einmal ein Stargate mit Blitzen angetrieben hat. Des Weiteren wird ein Clip dieser Episode in Out of Mind SG-1 gezeigt und das sind eben Jacks Erinnerungen an Heliopolis auf einem Display bzw. einem Memory Recall Device. Dann habe ich noch etwas gefunden, eine kleine Bemerkung von Robert Cooper zu dieser Folge. Der meinte, ja, ich würde sagen, in der ersten Season waren wir etwa 50-50 oder bei 50%, wie auch immer man das interpretiert. Die Show war auf den Beinen und wir gingen einige Risiken ein. Ich blicke immer noch liebevoll auf The Torment of Tantalus zurück. Und jetzt kommt ein sehr interessanter Fakt, den ich gefunden habe. Hältst du dich irgendwo fest?
Ja, ja.
Sitze. Denn ich persönlich jedenfalls kann diesen Fakt nicht nachvollziehen, aber andere sehen das anders. Denn diese Folge, du wirst es nicht glauben, ist die Lieblingsepisode von Michael Shanks.
Ja, da kann er mal den Supernerd raushängen lassen, ja.
Zu den Fehlern, genau, mit diesen Tagebuchnotizen, da wird ja das mit erwähnt, mit diesen Vereinten Nationen, aber die existierten gar nicht bis Oktober 1945. In seinem Tagebuch schreibt Ernest Littlefield, immer diese ähnlichen Namen hier. Die Schriftzeichen der vier eben da Rassen, unterschiedliche Sprachen, nicht den irdischen gleichen und deshalb nimmt er ja diesen außerirdischen Ursprung an. Aber das widerspricht eben diesem Dialog, das hattest du auch gesagt, mit dieser Asgard-Sprache als Otala-Rune, was er erkannt hat.
Ja.
Das macht so nämlich keinen Sinn. Am Ende, das ist mir aber auch nicht aufgefallen, am Ende, als sie den Planeten zurück anwählen, zeigt der Computer die Symbole von Abydos an. Habe ich gar nicht mitbekommen mehr.
Ja.
Könnte sein.
Ja, das würde aber das, was ich vorhin gesagt habe, erklären. Deswegen, man wählt Abydos an.
Ja.
Also anhand von Kartusche. Und man landet woanders, weil die Sternkonstellation anders war. Ne? Also anders das würde dann erklären, warum sie jetzt wieder die Symbole von Abydos, also von der Kartusche, nehmen.
Zitat der Woche. Ja, da habe ich mich für einen längeren Dialog, sonst macht es natürlich keinen Sinn, entschieden. Und zwar O'Neill meint, tja, wahrscheinlich fehlt da noch kistenweise Material. Daniel, nein, das Pentagon sagt, das wäre alles. Und O'Neill dann, ich bitte Sie. Das Pentagon hat schon ganze Länder verloren. Das fand ich schon sehr gut. Ja.
Nee, bei mir war es diesmal was anderes. Bei mir war es das mit dem Ben Franklin-Style. Ne, also
ist auch sehr
einfach
gut.
Sehr lustig. Ja,
genau. Zum Fazit, da würde ich dir erstmal den Vortritt lassen. Du bist, glaube ich, dran.
Ja, es war wieder sowas Kammerspielartiges. Und man hat es vielleicht auch an der Länge der Folge gemerkt. Also wir haben jetzt 2 Stunden hier drüber gequatscht und ich war fast durchgängig am Meckern. Also es war so viel unlogischer Müll da drin. Also das hätte man sich auch völlig schenken können. Also es hat keinen Einfluss auf die Main-Story. Ne? Also man lernt nichts über die Gua'uld.
Planet of the Week-Folge.
Ne, ja. Es wirft mehr Fragen auf, als es beantwortet. Na, warum haben die sich damals da getroffen? Die sind sich doch schon ewig spinnefeind. Warum diese Installation da überhaupt ist, wobei man überhaupt nichts voneinander lernen kann, also nicht auf dem Basislevel. Ah, so ein paar unlogische Dinger, ne? Wir haben das Stargate, was sich von selber abschaltet, ein Stargate, was sich einschaltet, obwohl was im Ereignishorizont stecken tut und eher einen Daumen nach unten. Also ich fand sie nicht gut.
Alles klar. Ja, was habe ich nur mir so aufgeschrieben? Ja, genau. Also wir erfahren jetzt, dass dieser Ring des Stargates auch manuell gedreht werden kann. Kommt später auch noch öfter mal vor. Und dass es eben 45 zuerst mal aktiviert wurde. eben mit Gleichstrom betrieben wird. Ja, ein Hinweis auf diese...
Nee, Wechselstrom. Also Wechselstrom.
Wechselstrom, Entschuldigung. Ein Hinweis auf den Rat der vier großen Rassen haben wir. Die Folge spielt wohl rund 6 Monate nach Wiederaufnahme des Stargaze-Programmes, habe ich gelesen, aber ist mir als Info so gar nicht in der Folge aufgefallen, aber ja, wird dann wohl so sein.
Ja, ist ja klar, ne? Es ist eine halbe Staffel.
Also ich hatte dir das auch, glaube ich, geschrieben. Für mich fing diese Folge schon schwierig an, denn in den ersten Minuten wurde da zwischen vielen kleinen Szenen immer so hin und her gesprungen, fand ich schon übereifrig und auch relativ plump, also ich finde, man hätte das anders machen können. Zieht sich leider durch die Folge mit diesen Miniszenen, die da dauernd gewechselt werden. Das mit Catherines Alter fand ich schwierig. Essen, Trinken, Dilemma auf diesem Planeten. Ja, okay.
Ja, okay, das macht ja hier jetzt wirklich nichts. Ne? Ernest hat es ja jahrelang ausprobiert. Wenn er nichts anderes hat, beißt man auch mal alles Mögliche rein. Es wird einem hier irgendwas Außerirdisches angeboten, aber Ernest scheint es ja vertragen zu haben, ist inzwischen tot.
Dann diesen Begriff Rückkehrmaschine, wo der jetzt auf einmal herkommen soll, das erschließt sich mir nicht, also wirkt eher deplatziert oder ja, komisch. Also ich bleibe zwar bei der Überzeugung, dass Kammerspiele gut sein können, aber die müssen dann auch spannend und gut gemacht sein. Sag ich mal, hier passiert ja wirklich gar nichts oder kaum etwas. Also ich bin wirklich bei dieser Folge fast eingeschlafen. Ich hätte mir gewünscht vielleicht, dass da mit diesem Ernest, dass man da mehr gespielt hätte mit diesen, ja, er sieht ja auch die... Wie heißt sie? Catherine, genau. Dass man da irgendwie was Spannenderes draus gemacht hätte, dass er da noch Erscheinungen hat oder weil, ja, so vieles nicht passiert. Ja, selbst wenn ich die ganzen Fehler hier ausblende, ja, würde ich auch sagen.
Dann bleibt ja gar nichts von der Folge übrig.
Nee. Ja, würde ich auch sagen, ja. Daumen nach unten, also hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Kann ich mich dir nur anschließen? Sind wir einer Meinung, was diese Folge angeht?
Ja, was kommt denn jetzt eigentlich als nächstes? Vielleicht wird das denn besser. Was haben wir denn hier? Brief Candle Toss haben wir. Bloodlines. Wir treffen Meister Bratak.
Ah, okay, das wird bestimmt gut. Bratak fand ich eigentlich immer gut. Ja. Ja, da bin ich gespannt.
Ja, in 2 Wochen dann.
Dann haben wir das geschafft und ja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Feedback, wenn ihr was auszusetzen habt oder zu loben habt, teilt es uns gerne mit über die üblichen Kanäle, also nein, Twitter, Facebook.
Das war ja verkehrt. Also von wegen, ne, Lob und Anerkennung könnt ihr uns natürlich über die üblichen Wege zukommen lassen. Kritik besser beim Chevron 10 äußern.
Sehr gute, interessante Variante.
Genau.
Nein, Spaß. Wenn ihr was habt, sagt es uns. Und auch gerne, wenn ihr Anmerkungen habt, wie euch die Folge gefällt oder was ihr noch da an Wissen habt, Fun Facts und dergleichen, teilt uns das gerne mit. Ja, dann hören wir uns in 2 Wochen wieder und ich verabschiede mich schon mal.
Jo, dann einen schönen guten Tag, guten Morgen, wann immer, wo immer ihr uns hört.
Ciao.
Ciao, ciao.